Politische Seiten. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Politische Seiten, einem Podcast der Unionsstiftung. Heute mit Sophia, meiner Kollegin, und mir und unserem Dominik, der einen ganz besonderen Impuls mitbringt. Wir sprechen heute über Ein falsches Wort, das ist ein Buch von René Pfister, einem Spiegelautor, wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht. Sophia, sagt dir der Begriff Woke-Bubble etwas?
Also erstens hast du in Vorbereitung auf diesen Podcast den Begriff bereits mehrfach geprägt. Und zweitens, das ist halt praktisch das Thema von dem Buch. Also gerade in sozialen Medien, aber auch abseits davon, dass man sich so seine eigene, wie man immer so schön sagt, Blase schafft, um das Ganze mal auf gut Deutsch zu sagen, in der man dann seine eigene Ideologie verbreitet und auch nur noch die eigene Ideologie sozusagen von anderen mitbekommt und sich da vielleicht auch so ein bisschen noch hochschaukelt. Das ist ja sowieso schon die ganze Zeit das Problem, das im Kontext von sozialen Medien diskutiert wird. Und gerade bei Woke-Bubblen zeigt sich halt, Woke ist ja mittlerweile ein sehr negativ besetzter Begriff, zeigt sich halt, dass da, also gerade im linken Spektrum, im Stichwort Cancel Culture und so weiter und so fort vorherrscht und dass sich immer weiter, ja, der ein oder andere möchte vielleicht sagen, von der Realität abkapselt. Und gerade dieses Phänomen der inneren Bubble-Bildung innerhalb der, ich sag mal, linken Glaubenskultur, das zeigt sich in diesem Buch und wird in diesem Buch auch ganz gut dargelegt, ausgehend von zunächst einmal seinen persönlichen Erfahrungen in den USA, wo er hingezogen ist als Spiegel-Korrespondent. Und wo er dann halt auch erlebt hat, wie verschiedene Menschen sich von dieser Woke-Bubble, möchte ich jetzt mal sagen, auch ausgegrenzt fühlen und wie sich das dort gerade schon massiv verhärtet in den USA zwischen dieser linken Woke-Bubble und, ich sag mal jetzt, dem klassischen Republikanerwähler zum Beispiel. Genau, und das legt René Pfister halt da. Aber Dominik, du hast mit dem Autor auch gesprochen.
Ja, genau. Hallo, vielen Dank, dass ich mal wieder bei euch im Podcast sein darf. Es ist mir immer wieder ein großes Vergnügen.
Uns auch.
Ja. Genau, ich habe mit René Pfister gesprochen. Er war auch hier im Haus der Unionsstiftung zur Vorstellung seines Buches. Da haben wir auch viel diskutiert. Also es war wirklich eine sehr, sehr lebendige Diskussion. Hat großen Spaß gemacht, mit ihm persönlich auch zu sprechen. Genau, also wie du es richtig gesagt hast, Sophia, er ist als Korrespondent für den Spiegel in die USA 2019, also mitten in der Präsidentschaft Donald Trumps, kurz vor den dann Wahlen, die dann wieder anstanden, und hat da sehr viel über den Wahlkampf berichtet, ist durch die USA gereist und hat eben zunächst mal dieses sehr konservative, dieses republikanische, dieses Trump-Land quasi kennengelernt oder diese Seite des Landes. Er selbst, ihr habt das ja gesagt, ist in einem Viertel gelandet mit seiner Familie in der Nähe von Washington oder so einem kleinen, Randbezirk von Washington D.C., wo 92% der Leute Demokraten wählen. Also so eine blaue Hochburg, wenn man das in den Farben der beiden Parteien in den USA zeichnen möchte. Und da hat er ein ganz anderes Amerika kennengelernt, ein liberales, ein offenes, da hängen die Regenbogenflaggen an den Einfamilienhäuser, also es sieht sehr spießig aus auf der einen Seite, ist aber dann irgendwo doch so weltoffen bis zu einem gewissen Punkt. Ja, ihr habt das auch angesprochen, hatte dann ein, zwei Erfahrungen, auch seine Söhne haben ein, zwei Erfahrungen in der Schule gemacht, das beschreibt er alles in dem Buch, wo er dann gemerkt hat, irgendwie ist das doch nicht so offen und so liberal, wie das scheint, sondern da hat sich etwas eingeschlichen, etwas etabliert. Ihr habt das so schön mit Woke-Bubble umschrieben und diesen Begriff, der mittlerweile ja wirklich negativ konnotiert ist. Also eigentlich ist diese Wokeness, das erklärt er mir auch im Interview, das hört ihr ja gleich, erklärt er erstmal, ja, Woke, das kommt eigentlich aus dieser Bürgerrechtsbewegung. Ja, also, dass ich aufmerksam bin, dass ich wachsam bin, für Ungerechtigkeiten, für Diskriminierungen, wo wirklich noch Fehler im System sind, wo herrscht Rassismus, wo gibt es auch systemische Hürden, die bestimmte Personengruppen diskriminieren. Und das ist ja an sich nichts Schlechtes, ja? Dass man aufmerksam ist, dass man nicht alles hinnimmt, sondern auch kritisch hinterfragt. Von daher ist Wokeness an und für sich nichts Schlechtes. Aber der Terminus hat sich natürlich dann auch durch die Gegenpropaganda, sage ich jetzt mal, der Rechten zu einem sehr, sehr negativen Begriff gewandelt. Und ich glaube, Ron DeSantis ist eines der berüchtigsten Beispiele dafür, wie dieser Begriff dann quasi ins Umgekehrte verkehrt wird. Mhm. Der sagt ja hier, Florida, the state where woke goes to die. So ungefähr ist ja sein Spruch. Also hier stirbt die Wokeness oder hier platzt die Wokeness-Bubble, wenn man mal in eurer Terminologie bleiben möchte. Genau, Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der ein ja vormals Swing State in einen wirklich roten Staat, also in einen republikanischen Staat verwandelt hat, der hat sich dieses Kulturkampfs angenommen und der kämpft ganz klar gegen diese Wokeness. Und René Pfister beschreibt das in seinem Buch alles sehr, sehr schön, sehr eindringlich und bringt auch tolle Beispiele, wie diese Wokeness wirklich auch ja von diesem, ich bin jetzt aufmerksam, ich mache auf bestimmte Diskriminierungen aufmerksam und versuche dagegen anzukämpfen, wie sich das auch wirklich gewandelt hat in eine Kultur, möchte ich sagen, also ob das eine Kultur jetzt wirklich ist, also darüber kann man streiten, aber in einer Art und Weise, die wirklich gefährlich ist für Individuen, aber auch für ein ganzes System. Also René Pfister bringt in seinem Buch mehrere Beispiele dafür, wie Menschen ihren Job verloren haben, weil sie sich in irgendeiner Art und Weise kritisch geäußert haben. Und über Twitter, über die sozialen Medien ist dann plötzlich ein Empörungssturm entstanden über diese Aussagen, die dann dazu geführt haben, dass die Leute ihren Job verloren haben. Und dabei ging es gar nicht mal um irgendwie die Argumente. Also eines der Beispiele ist David Shaw. Der hat für Obama im Wahlkampf gearbeitet und zwar war er Datenanalyst. In den USA ist das eine ganz große Aufgabe in Wahlkämpfen. Die analysieren Statistiken, die analysieren Umfragen und gehen aber wirklich richtig, richtig tief rein in die Daten, um zu gucken, was wollen die Leute, wer ist unsere Wählerschaft, wie können wir die erreichen, wen genau können wir wo, wie ansprechen, in welchem Staat. Das ist in den USA wirklich wahnsinnig komplex und kompliziert. Und David Shaw war da absoluter Experte. Und dann kamen die Unruhen nach dem Tod von George Floyd. Ihr erinnert euch, der Schwarze, der von Polizisten quasi so festgehalten wurde am Boden, dass er danach erstickt ist, dass er gestorben ist. Das hat zu massiven Unruhen geführt, zu Protesten, zu gewaltsamen Protesten auch. Und im Zuge dessen hat David Shaw eine wissenschaftliche Studie zitiert, in der es heißt, oder in der analysiert wurde, wie die Wahlen ausgegangen sind nach den Unruhen, nach dem Tod von Martin Luther King. Das heißt, Martin Luther King ist gestorben, es gab Unruhen, es gab Proteste, auf der einen Seite friedliche Proteste und auf der anderen Seite gewaltsame Proteste. Und in dieser Studie wurde eben analysiert, dort, wo diese Proteste jeweils stattgefunden haben, wie wurde danach gewählt? Und die Studie kommt zu dem Ergebnis, dort, wo gewaltsam protestiert wurde, haben die Republikaner gewonnen, weil die das aufgegriffen haben und gesagt haben, ja, guckt euch das mal an, das ist hier der Mob, das geht gar nicht, die nutzen Gewalt, das ist mehr als nur ziviler Ungehorsam, das geht nicht, wir stehen für Sicherheit und die Leute haben deshalb, weil sie eben keine gewaltsamen Proteste vor der Haustür haben wollte, was man verstehen kann, haben sie Republikaner gewählt. Mhm. Dort hingegen, wo friedlich protestiert wurde, wo gewaltfrei protestiert wurde, das haben wiederum die Demokraten geschafft, für sich zu vereinnahmen. Hier, wir protestieren friedlich, da geht es um die Sache, da geht es nicht um Gewalt von irgendeinem Mob, sondern da geht es um die Sache, da geht es um soziale Ungerechtigkeiten, da geht es um Diskriminierung, um Rassismus. Dagegen kämpfen wir an und da wurden die Demokraten gewählt. David Shaw hat also diese Studie zitiert und im Zuge der George Floyd-Proteste dazu aufgerufen, nicht gewaltsam zu protestieren, sondern friedlich zu protestieren, weil langfristig es den Menschen die gegen Ungerechtigkeit und Diskriminierung eben auf die Straße gehen, mehr bringt. So, das war der Tweet, den er rausgehauen hat. Die Gegenreaktion war dann aber, ihm wurde gesagt, ja, warum zitiert er denn, also was das soll, er ist quasi gegen den Protest, er ist gegen, wie soll ich das formulieren, also er...
Er hätte sich gegen die Bewegung gewandt, so,
genau.
So ist es aufgefasst worden.
Genau, also er hat sich komplett gegen die Black Lives Matter Bewegung gestellt, indem er ihnen sagt, ihr macht das falsch. Das war das Argument. Und dann wurde er schön auch immer noch mit seinem Arbeitgeber getaggt. Hier, guck mal, das ist einer von euch. Guck mal, was der macht. Der hat seinen Job verloren. Da wurde gar nicht über die Studie gesprochen. Eine Studie übrigens, die von einem Schwarzen angestellt wurde. Das heißt, David Shaw hat einen Schwarzen zitiert. Aber das wurde alles nicht gesehen. Sondern denen ging es wirklich nur darum, hey, da ist einer gegen uns und den machen wir jetzt platt. Das Argument war völlig egal, was er sachlich diskutieren wollte, wozu er angeregt hat und dass man dann darüber reden konnte, okay, welche Form von Protest wählen wir denn? Er war ja gar nicht gegen den Protest. Er hat nur gesagt, die Form des Protestes, darüber muss geredet werden. Er hat auch keine Lösung vorgeschlagen, er hat nur gewarnt. Und er wurde aber von links so platt gemacht, dass er seinen Job verloren hat. Und das ist nicht irgendjemand, das ist kein Ron DeSantis, David Shaw, sondern der hat für Obama Wahlkampf gemacht. Also der hat für die Demokraten, für die Linken in den USA Wahlkampf gemacht. Und der wurde trotzdem komplett platt gemacht. Und das ist ein Beispiel von vielen. René Pfister gibt da noch mehr Beispiele, nicht nur aus den USA, sondern auch aus Deutschland, für diese Art und Weise, wie Menschen im Namen der Wokeness und im Namen von einer überhobenen Gerechtigkeit oder einem Gerechtigkeitsempfinden mundtot gemacht werden. Und das hat sich mittlerweile so etabliert in den Diskurs, dass viele sogar zur Selbstzensur neigen. Also er schreibt das ganz am Anfang, seine Söhne haben in der Schule, da ging es dann um Christopher Columbus. Und natürlich lernt man heutzutage anders über Christopher Columbus, als wir das vielleicht zu unserer Schulzeit gelernt haben. Dass das nicht nur der tolle Abenteurer und Seefahrer und Entdecker war, sondern dass der halt auch sehr viel Leid in die neue Welt gebracht hat. Oder neue Welt ist ja auch schon wieder ein schwieriger Begriff. Also das, was wir heute Amerika nennen, hat dort Genozide veranstaltet. Also Christopher Columbus ist eine hochkontroverse Figur und es ist richtig, dass man die kritisch hinterfragt. Und René Pfister sagt dann, ja, sein Sohn hat dann überlegt, naja, aber man muss den ja auch irgendwie im Kontext seiner Zeit nehmen. Und dann ist es ja durchaus auch eine herausragende Leistung zu sagen, der hat sich da in drei Nussschalen ins Unbekannte gewagt. Ja. Er hatte ja keine Ahnung, wo er hinfährt und wie weit er da fährt. Er hatte irgendwelche Berechnungen und es gab aber andere, die gesagt haben, nee, was du da anstellst an Berechnungen, das ist völlig verkehrt. Die Erde hat einen viel größeren Umfang und es dauert viel, viel länger und du wirst das nicht schaffen. Das war hochrisikobehaftetes Unterfangen, was er gemacht hat. Er hat es trotzdem auf sich genommen. Und das sollte man doch irgendwo auch herausheben als Leistung. Und dann wurde ihm von Mitschülern gesagt, sag das besser nicht. Sag das besser nicht, das kommt nicht gut an, das solltest du nicht tun. Also da hat sich eine Selbstzensur etabliert, nicht nur in der Schule, auch in vielen Universitäten in den USA lässt sich sowas feststellen. Und mittlerweile auch in Deutschland, dass man einfach sagt, okay, bestimmt, das sollte man jetzt nicht sagen. Und René Pfister versucht das zu analysieren. Er ruft nicht dazu auf zu sagen, jetzt sollte man wieder alles sagen. Also so wie die Rechte in den USA, also die wirklich erzkonservativen Republikaner, da sagen die wirklich jetzt sagen, nee, wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, das höchste Gut. Unser Recht als Amerikaner, wir dürfen alles sagen, alles, egal was. Egal, ob das jemanden beleidigt oder diskriminiert, ist völlig egal, alles ist erlaubt. So, das ist halt das komplette Gegenteil. Also dazu ruft René Pfister auf gar keinen Fall auf, sondern ihm ist es wichtig, dass wir einen Diskurs haben, dass wir uns eben über Argumente unterhalten, dass wir uns über sachliche Themen unterhalten, dass wir diskutieren, dass wir debattieren und dass wir miteinander reden, auch über Dinge, die vielleicht kontrovers sind, die uns vielleicht auch nicht gefallen. Aber dass wir damit da nicht mit einer Empörung hingehen und so, ach, wie kann man denn nur, sondern dass man halt mal sachlich rangeht und dann über auch schwierige Dinge oder vielleicht auch vermiente Dinge spricht, wenn es dem sachlichen Thema dienlich ist. Und das ist das, grob zusammengefasst, was in dem Buch kommt. Ich fand es sehr, sehr spannend zu lesen. Ich fand auch die Analyse sehr gut. Es ist teilweise sehr erschreckend, was für Beispiele er bringt. Und ich bin aber beim Lösungsansatz oder bei den Schlussfolgerungen, die René Pfister zieht, da bin ich voll und ganz bei ihm, dass wir miteinander reden müssen, dass wir diesen illiberale Ideologie, dass die gefährlich ist, wenn wir sagen, wir stehen auf den Grundfesten des Grundgesetzes, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, was nicht heißt, dass man alles darf, aber dass man sachlich argumentieren soll und diese Empörungskultur und dann Leuten aus irgendwelchen Gründen es schafft da, dass sie die Jobs verlieren. Also das kann einfach nicht sein. Da befinden wir uns auf einem gefährlichen Weg und da bin ich bei ihm. Wir müssen wieder zu einem ruhigeren Diskurs kommen und ordentlich miteinander diskutieren können. Das ganz grob zusammengefasst über das Buch. Jetzt würde ich euch mal fragen, weil er hat mir dann nämlich, um mal wieder so ein bisschen von meinem Monolog runterzukommen, er hat dann erzählt, er war auf einer Veranstaltung an einer Universität vor 300, 400 Studenten, also wirklich voller Saal. Und er dachte, ja, Studenten, das ist bestimmt bunt gemischt. Das sind so die einen, die auf der Seite stehen, das sind die anderen, die aber auch vielleicht auf der anderen Seite stehen. Und dann hat er aber erzählt, er hatte das Gefühl, der komplette Saal ist gegen ihn. Der komplette Saal ist gegen ihn und versteht gar nicht das Problem, das er hat mit den Dingen, die er da analysiert. Versteht auch nicht die Kritik an Wokeness und an der Critical Race Theory zum Beispiel, die er auch erklärt in dem Buch. Und er musste im Prinzip diese 90 Minuten, die er da Vortrag hatte, komplett gegen einen Saal von 400 Menschen ansprechen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ist es denn, ihr beide seid ja auch noch Studenten, wie ist es denn bei euch an der Uni? Also habt ihr auch das Gefühl, dass sich da etwas etabliert, wo ihr das Gefühl habt, Professoren trauen sich nicht mehr alles zu sagen, versuchen es irgendwie jedem recht zu machen und sind ganz vorsichtig in dem, wie sie sich artikulieren, weil sie Angst haben, dass dann plötzlich irgendwie die Studentenschaft aufbegehrt und weil das kann man doch nicht sagen, das geht doch nicht und die platt macht und eventuell sogar ihre Jobs verlieren. Also habt ihr das Gefühl, es gibt das? Oder ist das im Saarland einfach sehr locker und da gibt es einen ordentlichen Diskurs und man kann sich streiten und es ist okay und danach verträgt man sich und geht ein Bier trinken?
Also ich habe bis jetzt mich noch nicht gestritten oder ein Bier getrunken mit Leuten von der Universität. Aber ich merke schon eine Tendenz. Also es ist nicht ganz so krass, wie man das jetzt aus den USA kennt. Mhm. Aber ich bringe noch ein Beispiel davor. Vor ein paar Jahren gab es die Veranstaltung, wo der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière über ein Buch von sich gesprochen hat vor Publikum. Und ich glaube, es war auch universitärer Kontext. Und er wurde halt in der Form quasi nicht zum Reden gelassen, indem man protestiert hat, der darf da jetzt nicht auftreten und wir werden die Veranstaltung sprengen, also rhetorisch, oder wir werden da stehen mit Schildern und wir werden einfach nicht zulassen, dass er dort reden kann. Das ist ja schon mal das Problem. Früher waren Universitäten Räume der freien Meinungsäußerung und des gepflegten Diskurses. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr in der Form der Fall, weil es gibt die anerkannte Meinung, das, was man bitte sagen soll und das, was man bitte zu denken hat. Nur denkt natürlich nicht jeder so. Und ich will gar nicht sagen, dass die anerkannte Meinung die richtige ist, aber das ist das, was so medial quasi als richtig vorgegeben wird und was von einem akademischen Elfenbeinturm als richtig vorgegeben wird. Und wenn ich dann manchmal sehe, dass ich Kommentare kriege von Dozenten, wo es dann heißt, bitte gendern, oder gendern überall.
Okay, das gibt es. Also, ja,
es gab in meiner letzten Präsentation eine Anmerkung, wo das so war. Und krass, okay. Ich kann es nachher mal zeigen. Und dann denke ich mir, ja, es ist aber meine Sprache. Ich darf doch entscheiden, wie ich spreche oder wie ich schreibe. Und es ist ja nicht mal diskriminierend, wenn ich sage Schülerinnen und Schüler oder was weiß ich. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es ein bisschen sich verschiebt in eine Richtung, die mir nicht gefällt, weil es irgendwie den Korridor von dem einschränkt, was man sagen kann, ohne damit noch irgendwie schief angeguckt zu werden. Weil das ist das Mindeste, was passiert, wenn du jetzt irgendwie eine kritische Aussage bringst, die vor 2 Jahren noch nicht kritisch war. So, Männer können keine Kinder kriegen, sowas. Da bist du heute eigentlich geteert und gefedert, weil wie kannst du es wagen? Du bist ja dann das und das und das und das. Aber das sind so Sachen, die vor einiger Zeit noch als Kontext, also als Konsens galten in der Gesellschaft. Und das hat sich mittlerweile schon ein bisschen gelöst. Und der René Pfister, der hat ja auch erzählt, dass dieses Verhalten von man sagt dann einfach nichts mehr nur oberflächlich wirkt, weil die Leute wählen ja trotzdem. Und in der Wahlkabine dürfen sie ja wählen, was sie wollen. Mhm. Und dann ist nachher das Geschrei groß, wenn man dachte, ach, ich dachte 90% der Leute sind meiner Meinung. Und dann ist die Hälfte plötzlich doch nicht meiner Meinung. Mhm. Die Hälfte hatte nur Angst, dass wenn sie mal ihre Meinung sagen, die einfach auch auf ihre Art legitim ist, dass dann plötzlich der Mob kommt und dann wird mal ganz schnell die Konsequenz gezogen. Ja, das ist das, was ich beobachte. Aber ich glaube, es ist noch nicht ganz so weit wie in den USA.
Ich glaube, diese Frontenverhärtung ist noch nicht so weit fortgeschritten wie in den USA. Aber man muss schon sagen, also gerade an der Uni ist das Thema, was kann ich sagen, was darf ich sagen, omnipräsent.
Okay.
Also es gibt schon den ein oder anderen Dozenten, der dann auch explizit am Anfang seiner Vorlesung das Thema Gendern erstmal anspricht, ob er es macht, ob er es nicht macht, warum er es macht, warum er es nicht macht oder sie. Das gibt's und es gibt auch gleichzeitig noch, es gibt auch den einen oder anderen Professoren, der dann einfach sagt, nein, ich poche auf meine Meinungsfreiheit, ich möchte frei hier sprechen können. Es geht hier um Freiheit der Lehre, es geht hier um Freiheit der Meinungen. Ich möchte hier einen fundierten Meinungsaustausch, die das dann aber auch immer noch mal extra betonen. Also es wird schon mitunter sogar in Vorlesungen hervorgehoben, wie da die eigene Einschätzung auch dazu ist und wie das gehandhabt wird.
Gibt es denn da von studentischer Seite, gibt es dann Proteste oder gibt es dann Wortmeldungen, dass sie, keine Ahnung, wenn der Professor jetzt sagt, nee, ich gender nicht und erklärt warum, dass dann Leute aufstehen und gehen aus Protest oder dass sie sich melden, das kann doch nicht sein. Also wird das diskutiert oder nimmt das die Studentenschaft hin?
Also ich persönlich habe es bisher eher so erlebt, dass dann nicht direkt die Leute aufstehen und den Vorlesungssaal verlassen.
Ja.
Aber dass es schon zumindest mal außerhalb des Vorlesungssaals dann auch nochmal diskutiert wird. Also das Thema ist präsent.
Ja.
Und also es gibt es immer wieder, also gerade wie gesagt am Semesteranfang, wenn das Ganze dann zu Beginn der Vorlesung einmal thematisiert wird, so handhabe ich, so wird es gemacht bei mir in der Vorlesung. Also gerade dann wird das Ganze nochmal auch mitunter besprochen, aber ich glaube, es variiert auch je nach Fachrichtung, wie stark sich damit überhaupt befasst wird. Also ich denke, es kommt auch so ein bisschen darauf an, also ich denke, ein Chemieprofessor wird anders mit dem Thema umgehen als jetzt eine Juraprofessorin zum Beispiel. Klar. Weil es ja zum Beispiel bei Jura dann auch gerade um Meinungsaustausch und so weiter und so fort geht, während ich denke mal, die Chemiker doch eher vielleicht im Labor experimentieren, auch wenn ich in dieses Studienfach nicht so rein.
Zahlen haben wir zum Glück kein Gender.
Noch nicht.
Noch nicht.
Was mich aber,
es ist die eins und die zwei.
Ja. Was mich aber ein bisschen auch irritiert, ist, dass gerade in so geisteswissenschaftlichen Fächern, dass das dann ganz groß aufgepumpt wird und auch gerade noch das Thema Gendern. Ich weiß, keiner kann es mehr hören, aber wenn in germanistischen Fakultäten sowas vorgeschrieben wird, mit einem Stern oder mit einer Lücke oder mit einer Form, die grammatikalisch nicht korrekt ist, die Studierenden, das ist ja nicht die grammatische Form, um die es dann geht, das ist ja, das ist ja das Falsche.
Ja, wenn ich da säße und gerade am Studieren wäre, dann bin ich eine Studierende.
Ja, und das ist, das verstehe ich einfach nicht, dass man immer auf Rechtschreibung und auf richtige Grammatik und überhaupt die Richtigkeit der Sprache pocht, aber in dem Moment, wo es meiner Ideologie nützt, schmeiße ich all meine Prinzipien über Bord, erfinde Sonderzeichen, die nichts damit zu tun haben, die nicht die amtliche Rechtschreibung sind und werde dann noch die Leute, die sich dem entgegenstellen, auf irgendeine mehr oder weniger subtile Art schon sagen, dass das, was ich jetzt denke, das Richtige ist und du hast dich gefälligst anzupassen. Mhm. Das finde ich sehr, ich bin mal gespannt, wie das ausgeht, also in welche Richtung sich das noch entwickelt, ob das jetzt seinen Zenit bald überschritten hat, weil Umfragen sagen ja auch überhaupt dieses ganze, die ganze Wokeness, da sind ja die allermeisten Menschen in Deutschland überhaupt kein Freund von. Man hat jetzt bei diesem Budweiser Light, diesem Bier, gesehen in den USA, dass die Leute nicht erzogen werden wollen. Und das ist, glaube ich, so das, was man jetzt als Gegenbewegung vielleicht sieht, dass es immer mehr Bewegungen gibt, die dem sich entgegenstellen. Und das ist auch die Gefahr, die ich allgemein sehe, dass sich dann die Fronten verhärten, dass es einfach nur zu mehr Spaltung kommt, weil es bewegt sich ja auch keiner auf den anderen so wirklich zu. Nee. Wenn ich jetzt dauernd kritisiert werde für das, was ich mache, dann ist doch nicht meine Absicht, dass ich auf den anderen noch zugehe. Nee. Dann ist doch die Absicht, dass ich mich noch eher weiter abspalte und sage, jetzt erst recht. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Zukunft.
Ja, das Gender-Thema ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich kann die Intention dahinter, dass man jeden irgendwie einschließen und niemanden ausschließen möchte, auch sprachlich, das kann ich durchaus irgendwo nachvollziehen, die Argumentation, aber dann genau fängt es ja schon an, okay, was nutzt du für ein Zeichen? Nutzt du den Stern, den Doppelpunkt oder den Unterstrich? Ist es dann überhaupt noch lesbar? Gehören die Adjektive vorne dran auch gegendert oder nicht? Und wenn du dann mehrere Adjektive hast, wie funktioniert das dann überhaupt noch? Also es bringt einfach sehr, sehr viele Probleme auch in der Beschreibung mit. Und dann ist auch immer die Frage, also es ist jetzt vielleicht ein absurdes Beispiel, aber von welcher Warte gehst du aus? Ja? Also nutzt du das? Ich bringe vielleicht das Beispiel, um das zu erläutern, was ich meine. Ich weiß, dass es in einer Kirche, in einem kleinen Bezirk, einer Kirche, gab es die Anweisung, okay, wir gendern ab sofort. Argument auch, wir wollen niemanden ausschließen, wir wollen eine inklusive Sprache pflegen, wir wollen auf alle Menschen zugehen. Das ist alles gut und richtig. Und dann hat man aber gesagt, wir gendern, weil wir eben niemanden vorschreiben möchten, wie er sich selbst oder sie oder es sich identifiziert. Und weil wir das nicht wissen, nutzen wir eben den Genderstern, also die haben dann auch Freiheit gelassen, Genderstern, Doppelpunkt, Unterstrich, was auch immer. Wir nutzen das, weil wir eben nicht wissen, wie derjenige sich identifiziert, die Person. Mhm. Und um die aber in ihrer Identität abzuholen, nutzen wir eben, werden wir gendern. Und das machen die auch, nur bei Pfarrern nicht. Und bei Bischöfen. Und das finde ich dann wieder inkonsequent, weil die haben ja auch eine Identität. Mhm. Also jetzt wäre es bei der katholischen Kirche ja tatsächlich so, dass die Pfarrer, du kannst ja nur Priester werden, wenn du männlich bist. Da ist ja in der Logik ganz klar, okay, es gibt zwei Geschlechter, männlich, weiblich, und nur als nicht weibliche Person kannst du Pfarrer werden. Ja, aber ob der sich anders identifiziert, das weißt du ja auch nicht. Also ganz konsequenterweise müssten die auch da gendern, weil es geht ja nur um die Identifikation. Es geht ja nicht um die Zulassung zur Weihe, sondern um die Identifikation. Also ich kann ja als biologischer Mann, kann ich ja zum Priester geweiht werden und dann aber sagen, ich identifiziere mich aber ganz anders. Das sind ja meines Verständnisses nach zwei verschiedene Dinge. So, das verändert sich ja vielleicht auch im Laufe des Lebens oder man ist sich seiner selbst erst nach der Weihe plötzlich bewusst, als was man sich denn eigentlich identifiziert, welche Identität man eigentlich hat. Sondern eigentlich müssten die konsequenterweise das auch gendern. Nur dann müssten sie ständig von PriesterInnen und von BischöfInnen sprechen. Und dann haben die halt ein ganz anderes Problem. Mhm. Und dann sind die einfach auch nicht konsequent. Also das ist, an so vielen Ecken kommen da so viele kleine Probleme. Und dann gibt es dann auch noch zusätzliche Debatten. Ja, Menschen, die aber sich nicht als männlich oder weiblich identifizieren, die identifizieren sich aber auch nicht mit dem Genderstern, weil sie sagen, ja, nee, ich bin kein Sternchen, ich bin kein Doppelpunkt, ich bin zwar in meiner Identität nicht das eine oder das andere, aber ich will auch kein Unterstrich sein. Mhm. Also diese Argumentation gibt es auch wieder. Also du kannst es, das Gendern ist ja der Versuch, es jedem recht zu machen, so wie ich das verstehe. Ja? Alle einzuschließen und wirklich alle mitzunehmen, so wie sie sind. Ja, das geht nicht. Das kannst du nicht. Du kannst nicht jeden mitnehmen, weil jeder ist ganz individuell und das verändert sich ja auch. Also warum muss man es dann so unnötig kompliziert machen, wenn man es eh nicht schafft, jeden mitzunehmen und jeden in seiner Identität abzuholen, weil das eben so unterschiedlich ist. Und ich finde, Sprache muss das auch gar nicht. Das muss man persönlich, wenn man mit dem Menschen persönlich in Kontakt geht, dann gehört ein Respekt, ein Gegenüber, ein Miteinander, das gehört für mich dazu. Und den Menschen in seiner Identität zu akzeptieren, wie er ist. Im persönlichen Gespräch, im Miteinander, im Handeln, im Agieren. Aber das kann Sprache nicht.
Aber das Gute im persönlichen Gespräch ist ja aber auch, wenn man sich noch nicht kennt, wenn man dann erstmal sich anfängt zu siezen. Das ist ja vollkommen unproblematisch dann am Anfang. Also da ist ja diese Problematik eigentlich noch gar nicht. Und danach kennt man eventuell vielleicht die Identität. Das kann schon mal im persönlichen Zusammenhang, kann das viele Probleme schon lösen. Während wenn man ein großes Publikum anspricht, ist es halt einfach super, super schwierig. Insbesondere beim Sprechen.
Wenn
man dann ja die Pause einhalten muss.
Aber für mich ist dann halt auch immer die Frage, im 1:1, dann ist es persönlich, dann ist es individuell und dann nehme ich auch das Individuum wahr, in allem, was das Individuum ausmacht. Aber wenn ich ein Publikum anspreche, muss ich denn die auf ihr Geschlecht reduzieren? Muss ich die auf ihre sexuelle Identität reduzieren? Also spielt das überhaupt eine Rolle? Ich spreche jetzt zu einem Publikum über Dinge. Klar, wenn ich denen jetzt einen Vortrag halte über Sexualkunde oder sowas, dann ist Geschlecht durchaus eine Rolle, dann spielt das was mit. Aber wenn ich ein Publikum vor mir habe, ist mir das doch relativ, oder sollte es mir eigentlich relativ egal sein, ob das Männlein, Weiblein, wie die sich identifizieren, das sollte einem doch, das spielt keine Rolle, finde ich. Und von daher finde ich auch dieses, als Professor dann zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie alles allen recht machen und sie auch in ihrer Individualität und ihrer Geschlechtsidentifikation wahrnehmen, ja, dann muss ich aber auch, keine Ahnung, noch andere Dinge sollte ich dann auch noch mit bedenken. Da muss ich dann, liebe, weiß ich nicht, Gen X, Gen Z, Boomer, also das Alter sollte ich ja eigentlich auch mitnehmen. Das ist ja auch Identifikation oder Teil des Individuums. Die Herkunft, liebe Bayern, liebe Saarländer, liebe Hamburger. Also dann werde ich ja gar nicht mehr fertig mit der Begrüßung. Ja. Dann werde ich ja gar nicht mehr fertig mit den Identifikatoren, die eine Person ausmacht. Also liebe Schwarzhaarige, liebe Blonde, liebe Blauäugige, liebe Braunäugige. Es klingt jetzt, als würde ich das lächerlich machen, aber ich denke es eigentlich nur konsequent zu Ende. Und ich finde halt einfach, für mich sollte nichts davon eine Rolle spielen, wenn ich ein Publikum anspreche. Im Individuellen, meinetwegen, ist ja auch in Ordnung, aber en masse finde ich es auch schwierig einfach. Also und da finde ich auch zum Beispiel interessant, also das erklärt René Pfister im Gespräch auch, der Spiegel zum Beispiel die Gender nicht und die haben darüber diskutiert in der Redaktion. Mhm. Es gab die eine Argumentation, also die einen, die dafür argumentiert haben und die anderen, die dagegen argumentiert haben und die haben dann aber Argumente vorgebracht, warum sie gesagt haben, nein, wir werden das nicht tun. Mhm. Welche Argumente das sind, das verrät er im Interview, also da auf jeden Fall gleich reinhören. Finde ich spannend. Also klar, und vielleicht bin ich auch falsch mit meiner Meinung. Also es kann auch sein. Lass ich auch gerne mit mir reden.
Aber das ist doch das Besondere, wo du es gerade sagst. Ich habe den Eindruck, immer mehr, also für mich ist als jemand, der mit dem Grundgesetz sehr sympathisiert und jemand, der sich als Demokrat identifiziert, die ein Satz, der immer im Kopf hängen bleibt, ich könnte auch Unrecht haben. Ja. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Ich finde, das gehört einfach zur Demokratie dazu, dass man immer im Hinterkopf behält, ich habe zwar eine Meinung, aber vielleicht könnte ich auch Unrecht haben. Und das ist das, was ich vermisse bei dieser Identitätspolitik, bei diesem sehr, sehr, sehr ins Extremistische abgerutschte Meinungsgefilde, dass da überhaupt nicht mehr, da wird auch keine Sekunde ein Gedanke daran verschwendet, dass man ja vielleicht nicht Recht hat. Also es wird so drauf gepocht und sich so rein versteift, dass das, was ich sage, die absolute Wahrheit ist, dass das, was ich sage, jeder, der etwas anderes sagt, ist nicht nur jemand mit einer anderen Meinung, sondern der ist dadurch jetzt plötzlich gegen mich. Das ist nicht ein Diskursteilnehmer, der ist jetzt mein Feind und der wird jetzt so behandelt. Da kommt jetzt der Mob. Mhm. Und das ist, finde ich, der feine Unterschied in Debatten mit Leuten, die sagen, ich könnte ja auch Unrecht haben, so wie du gerade gesagt hast, das ist jetzt meine Meinung und vielleicht habe ich ja gar nicht recht. Und denen, die das nicht tun, ich finde, das ist immer so ein schöner Gradmesser, ob die Leute reflektiert sind oder nicht. Und viele sind das ja heutzutage nicht.
Gut, was ich da als Problem sehe, ist, wenn man nicht mehr unterscheiden kann, was ist Tatsache und was ist Meinung. Und Tatsachen und Meinungen sind sehr, sehr stark voneinander unterschiedliche Begriffe. Aber in diesem, ich poche jetzt auf meine eigene Meinung und ich könnte gar nicht falsch liegen, wie du gerade gesagt hast. Ich finde, darin liegt so ein gewisses Selbstverständnis, dass man Tatsachen darlegt. Da geht es gar nicht mehr um Meinungen spezifisch, beziehungsweise das verschwimmt so miteinander, dass die Meinung plötzlich zur Tatsache wird. Und dabei sind das eigentlich vollkommen voneinander getrennte Begriffe. Also Tatsachen sind nicht Meinungen und Meinungen sind nicht Tatsachen. Und ja, ich finde es auch immer ganz angenehm, wenn man im Sinne eines guten pluralistischen Gesprächs auch dazu bereit ist zu sagen, ja, vielleicht habe ich ja Unrecht und sich vielleicht auch einfach mal öffnet für andere Meinungen, sich auch darauf mal einlassen kann. Es kann eigentlich nur spannend werden, wenn man mit anderen Meinungen diskutiert. Genau. Und da würde ich sagen, kommt jetzt das bereits angeteaserte Interview von Dominik mit René Pfister.
Und dann darf ich mir gegenüber ganz, ganz herzlich begrüßen, aus den USA frisch eingeflogen, quasi René Pfister, Journalist für den Spiegel in den USA. Herzlich willkommen in Saarbrücken im Haus der Union Stiftung.
Freut mich sehr, hier zu sein.
Herr Pfister, Sie sind, wie gesagt, als Journalist für den Spiegel in die USA gegangen. 2019 war das und als Sie da hingegangen sind, was hatten Sie denn für ein Bild von den USA in den Kopf? Also mit welchen Erwartungen, Vorstellungen sind Sie in die USA gereist 2019?
Ach, ich muss sagen, obwohl Trump ja damals Präsident war, war ich geradezu euphorisch, nach Amerika zu gehen. Meine Frau hatte da ein halbes, dreiviertel Jahr an der Georgetown University studiert. Ich habe 20 Jahre lang innenpolitische Berichterstattung gemacht, im Wesentlichen für den Spiegel und da auch wiederum im Wesentlichen über die Union geschrieben, also über CDU, CSU und in den letzten Jahren vor allem über Angela Merkel.
Okay.
Und ehrlicherweise war ich so ein bisschen gelangweilt, ist vielleicht ein hartes Wort, aber ich hatte das Gefühl, ich habe es jetzt gesehen, ja, und ich hatte wirklich Lust, mal ganz was anderes zu machen.
Ja.
Und dann sind wir in Washington angekommen und es war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Also auf der einen Seite war es einfach interessant, natürlich über diese Trump-Jahre zu berichten. Und wir wurden da wahnsinnig freundlich aufgenommen, auch von unseren Nachbarn, da wo wir dann hingezogen sind. Und es war für mich einfach eine ganz wunderbare Erfahrung.
Das glaube ich sehr gerne. Ich selbst war noch nie in den USA. Ich habe hoffentlich dieses Jahr das Glück, zum ersten Mal hinzureisen. Und ich bin auch sehr gespannt. Also ich habe viel gelesen, viel, also ich kenne mich auch relativ gut aus tatsächlich mit der Politik, gucke Serien aus den USA. Also ich habe auch so ein gewisses Bild, aber ich war noch nie dort. Deswegen bin ich sehr gespannt. Und jetzt aber zurück zu Ihnen. Wir wollen ja nicht über mich reden. Sie haben dann in den USA ein Haus gekauft in einem Vorort.
Gemietet.
Ja. In einem Vorort von Washington.
Ja, es gehört technisch gehört es noch zu Washington.
Okay.
Also die Chevy Chase, die Washingtoner sagen, es sei kein Vorort, es sei noch Teil von Washington. Es fühlt sich an wie ein Vorort. Es sind Einfamilienhäuser. Wenn man ein bisschen läuft, kann man in ein Restaurant gehen. Aber also für eine europäische Definition würde ich sagen, ist es ein Vorort. Ja.
Okay, okay. Also es ist ja immer so dieser Term Suburb, ist ja auch so, gehört ja eigentlich nur noch mehr zur Stadt wirklich, als dass es dann so das Dorf ein paar Kilometer außerhalb ist. Aber da sind Sie hingezogen. In Ihrem Buch beschreiben Sie das Viertel als so hip wie Friedrich Merz. Ist das korrekt, wenn ich das mit spießig übersetze?
Naja, es war insofern für mich natürlich eine Umstellung, deswegen diese kleine Spitze. Ich bin in Berlin, ich habe in den letzten Jahren in Berlin in der Stadt gewohnt, im Prenzlauer Berg. Jetzt kann man auch lange darüber streiten, wie hip noch der Prenzlauer Berg ist, ehrlicherweise. Aber es war eben das erste Mal, seit ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, dass ich in einem Einfamilienhaus wohnte, okay, mit dem Garten, den man am Samstag, wo man am Samstag den Rasen mähen muss und wo halt einfach sozusagen, das ist eine ganz, ganz bürgerliche Gegend, ja. Mhm. Eine demokratische Gegend zwar, aber eine sehr bürgerliche Gegend. Und deswegen hatte ich das Gefühl, das ist einfach sozusagen ein Abschnitt in meinem Leben, wo ich jetzt in einem anderen Umfeld einfach ankomme. Ja,
ja, also das mit dem Spieß, ich war jetzt auch gar nicht despektierlich gegenüber Herrn Merz gemeint, sondern es kann ja auch seinen Charme haben. Mhm. Es hat ja auch seinen Charme. Ich lebe ja auch in einem kleinen Einfamilienhaus mit Garten, also von daher überhaupt nicht böse gemeint. Aber dieses Viertel und wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben, das ist der Aufhänger für ein Bild der USA, das vielleicht ganz anders ist, als das sie vor ihrem neuen Leben dort im Kopf hatten und auch ein anderes, als sie in diesem Viertel auf den ersten Blick gesehen haben. Also ihr Bild von den USA hat sich verändert. Ist das so korrekt, ja, kann man so sagen?
Also das war letztlich, ich habe das beschrieben in dem Vorwort des Buches. Ich bin in 2019 angekommen und habe im Wesentlichen, ich würde mal sagen, bis 90% über Donald Trump geschrieben, über amerikanische Politik, Donald Trump, den beginnenden Wahlkampf und warum jemand wie Donald Trump an die Macht kommen konnte. Ja? Und von der Warte von Chevy Chase aus war das einfach vollkommen unerklärlich. Also man muss dazu wissen, Washington D.C. Hatte, glaube ich, im Wahljahr 2020 haben 92% demokratisch gewählt, 5-6% republikanisch. Also es ist eine sehr, sehr linke Stadt. Und man kann dann, wenn man in D.C. lebt, kann man eben nicht so richtig verstehen, warum jemand wie Donald Trump an die Macht gekommen ist, weil da wählt fast niemand Trump, ja. Und ich merkte dann aber, dass es dann doch so eine Stimmung da gibt in diesem sehr liberalen Teil von Amerika, die eben auch illiberal ist. Also ich beschreibe das in meinem Buch, eine der ersten sozusagen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mich zumindest hat stutzen lassen, war, als mein Sohn nach Hause kommt und erzählt, sie hätten über Kolumbus geredet in der Schule und selbstverständlich war das nicht mehr der Kolumbus, den wir kennengelernt haben, der Mann, der Amerika entdeckt hat, der große Held, sondern es war halt eben der auch, der sozusagen nach Amerika gekommen ist, da waren schon Leute und wo auch, kann man ja wahrscheinlich sagen, dann auch ein Völkermord begonnen hat damit, dass hier Weißen da angekommen sind. Ja? Und das finde ich auch vollkommen richtig, dass es so gelehrt wird, dass also als Kolumbus nicht nur eine Heldengeschichte gemacht wird. Aber mein Sohn sagte dann zum Freund, ob er dann eben nicht mal sagen könne oder ob es für weise hielte, dass er sagt, naja, dass man Kolumbus vielleicht auch aus seiner Zeit erklären müsse, ja, und dass er eben auch sozusagen, das wäre damals noch unsere Wahrnehmung gewesen, derjenige war, der halt mit drei Nussschalen sich über den Atlantik gemacht hat und ob das nicht auch eine Leistung ist. Und dann sagte sein Freund, der Amerikaner ist, naja, sollte das lieber mal für sich behalten, ja. Und das fand ich, sozusagen, das war also ein Erlebnis, wo ich halt auch mal das zum ersten Mal das Gefühl hatte, es gibt eben auch eine Illiberalität auf der anderen Seite, auf der linken Seite, wenn man sagt, wenn Kinder sozusagen schon solche Sprachgebote aufgesogen haben und da lieber schweigen als einfach mal zu sagen, was ihnen dazu einfällt und das kann man kann ja dann immer drüber diskutieren, aber wenn sie es nicht mal mehr sagen, dann halte ich das für problematisch. Und es war so ein Impuls, dieses Buch zu schreiben und sozusagen der größere Zusammenhang dieses Buches ist einfach, dass ich glaube, dass wenn man sich die Umfragen anguckt in Deutschland, aber auch in den USA, dass eine wachsende Zahl in Deutschland ungefähr 50% der Menschen sagen, sie können nicht mehr sagen, was sie denken. Oder sie haben oft, sagen sie nicht, was sie denken, weil sie denken, das hätte negative Konsequenzen. Und ich halte das für eine gefährliche Entwicklung.
Das, was Sie jetzt geschildert haben und was Sie als Illiberalität bezeichnet haben in Ihrem Buch, sprechen Sie von einem Zeitgeist, den Sie als neuen Dogmatismus dann bezeichnen. Und der den Kern der liberalen Demokratie angreift. Bevor wir aber diskutieren, wie genau das die Demokratie dann wirklich gefährdet, auch das, was Sie angesprochen haben, was auch in Deutschland hier der Fall ist, nicht nur in den USA, würde ich gerne mal erstmal über diesen Dogmatismus sprechen. Also wovon genau sprechen wir denn dann? Also das, was Sie jetzt in dem Beispiel angedeutet haben, klingt so ein bisschen, naja, es gibt so ein paar Dinge, die sollte man vielleicht nicht ansprechen. Also das klingt eher so ein bisschen nach Selbstzensur. Sie werfen in dem Buch die Begriffe Wokeness, Cancel Culture und auch Identitätspolitik auf. Also worüber genau sprechen wir denn dann? Was ist denn dieser Dogmatismus, den Sie da bezeichnen?
Das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr weites Feld. Ja. Also um jetzt die Begriffe mal abzuschreiten. Also Wokeness würde ich sagen, Wokeness ist ein Begriff, der ist im Wesentlichen geboren worden, auch in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, als Begriff dafür, dass man woke ist, besonders wach für Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft. Und dagegen ist ja erstmal überhaupt nichts zu sagen. Und ich glaube, da in den letzten Jahren wurde dieser Begriff natürlich auch ein Kampfbegriff, ja. Aber ich glaube, da hat eben die linke Seite auch einen Anteil dran, weil Wokeness war eben nicht mehr dann irgendwann, können wir auch nur drüber reden, wie das passiert ist, aber irgendwann nicht mehr nur Menschen, die besonders empfindlich sind oder besonders waches Auge haben für Ungerechtigkeiten, sondern die insbesondere im Internet jeden verfolgen, und versuchen zu schweigen zu bringen, der ihre Meinung nicht teilt. Also, Okay. Und ich glaube, das ist, dieser Begriff von Wokeness hat sich durchgesetzt, dass selbst die Woken, glaube ich, das war wiederum, wenn man so will, ein Erfolg der Rechten in Amerika, dass dieser Begriff so vergiftet worden ist, dass sie den selber nicht mehr benutzen. Also Alexandria Ocasio-Cortez hat da mal einen Tweet abgesetzt, dass sie diesen Begriff selber nur noch mit spitzen Fingern anfasst, weil das eben so negativ konnotiert worden ist. Ja. Cancel Culture. Also ich habe versucht, diesen Begriff in dem Buch so weit wie möglich zu umschiffen, weil er auch so inflationär gebraucht wird. Da hatten wir auch dann Debatten mit dem Verlag, ob wir das vorne drauf schreiben sollten. Ich wollte nicht, weil letztlich für die amerikanische Rechte Cancel Culture alles ist. Also für Donald Trump ist Cancel Culture, dass er nicht mehr Präsident ist. Ja. Und das ist natürlich lachhaft.
Klar.
Aber ich glaube, der Begriff hat schon noch was, Brauchbares, insofern als dass er eben anzeigt, dass es mehr ist, das würden ja Linke sagen, es ist mehr als nur Konsequenzen tragen für Dinge, die man geschrieben oder gesagt oder getan hat. Sondern Cancel Culture, würde ich sagen, ist der Versuch, dass man oft mit den Mitteln des Internets, oft mit den Mitteln des persönlichen Angriffs, oft mit den Mitteln des Versuchs, eine künstliche Empörung zu kreieren, jemanden eben nicht nur sozusagen für seine Worte verantwortlich macht, sondern den Versuch startet, jemand aus seiner Sprecherposition zu drängen. Also, dass man sagt, der kann jetzt nicht mehr Journalist für Medium XY sein, der hat sich als Politiker unmöglich gemacht, weil er sich außerhalb des demokratischen Diskurses gestellt hat. Also insofern ist es der Versuch, Cancel Culture, glaube ich, schon, das muss man dann genauer definieren. Jonathan Rauch hat das übrigens, der hat ein Buch geschrieben, ein amerikanischer Forscher von Brookings. Das heißt die Verteidigung der Wahrheit. Der hat da eine sehr schöne Liste mal aufgemacht, also sozusagen die Cancel Culture Checklist, wenn man so will. Also es gibt da schon immer wieder bestimmte Merkmale, an denen man erkennen kann, wie versucht wird, Leute zum Schweigen zu bringen. Ja, das ist, würde ich sagen, Cancel Culture. Das dritte, Identity Politics, ist eben erstmal auch was ganz Normales, glaube ich, was in der deutschen Politik auch schon immer üblich war.
Sie haben die CSU als großes Beispiel im Buch angeführt.
Die Saar-CDU könnte man ja auch nennen, dass halt jeder sagt, wir müssen repräsentiert sein im politischen Prozess.
Ja, so. Ja.
Und das ist ja erstmal total in Ordnung und gab es schon immer, ist ein Mittel, kann man jetzt gut finden oder nicht, aber ich glaube, das gehört irgendwie auch so, Demokratie ist Repräsentation, das gehört dazu. Ich glaube, Identity Politics, der gefährliche Turn, den Identity Politics genommen hat, ist, dass man sagt, also nicht, ich bin Saarländer und als Saarländer bringe ich meine Position vor, sondern ich bin Teil einer marginalisierten Gruppe. Ich darf nur noch zu einem bestimmten Thema, zu dem Thema, das mich betrifft, was sagen. Die anderen, die nicht zu dieser marginalisierten Gruppe gehören, haben zu schweigen und zuzuhören und haben sich an diesem Prozess nicht zu beteiligen. Und ich glaube, also so sehr ich auch finde, dass natürlich jede Gruppe das Recht haben muss, seine politischen Anliegen vorzubringen, kann ihr demokratischer Konsens nur funktionieren, wenn alle sich an diesem Diskurs beteiligen. Und der Versuch oder sozusagen der Versuch zu sagen, also zu bestimmten Themen dürfen bestimmte Gruppen nichts sagen, glaube ich, führt ins Unglück.
Also das sind so die drei großen Begriffe, die Sie aufmachen, um diesen neuen Dogmatismus zu beschreiben. Wenn ich an Ihr Beispiel denke und auch wenn ich selbst zurückdenke an meine Schulzeit oder auch an die Universität, also ich habe Wokeness auch noch als sehr positiv konnotiert tatsächlich kennengelernt. Also ein bisschen aufmerksam sein, vielleicht auch mal hinter die Dinge gucken, zu gucken, okay, Kolumbus, nicht nur der große Abenteurer und Entdecker. Also ich meine, er hat auch noch das Falsche entdeckt, woran er seinen Lebtag gedacht hat, dass er Indien entdeckt hätte, die Gewürzinseln. Wobei er ganz, was ganz anderes entdeckt hat. Aber dann, wenn man natürlich hinter die Figur schaut, dass man dann auch schon sieht, ja, der hat die Einwohner, auf die er da auf diesen Inseln getroffen ist, schrecklich behandelt, hat versucht, sie zwangs zu missionieren, hat dann teilweise auch wirklich halbe Stämme ausgelöscht. Umgekehrt natürlich genauso, die Leute, die er dann da dort gelassen hat, um zurückzufahren, die haben auch nicht überlebt. Also das ist eine sehr grausame Geschichte und da sollte man dahinter gucken. Aufmerksam, offen für alle Dinge. Und das haben Sie auch gesagt, also irgendwo ist dann was passiert, irgendwo ist dieses Aufmerksamsein, aufmerksam werden auf bestimmte Ungerechtigkeiten, auf bestimmte Dinge, die vermeintlich dahinter stehen,
ist umgedreht in ein, sag das besser nicht, in Zensur oder Selbstzensur. Wo ist denn dieser Turn passiert?
Auch ein großes Thema. Meine Theorie in dem Buch ist, dass es irgendwann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, insbesondere in Amerika, eine große Enttäuschung gab mit den Ergebnissen der Bürgerrechtsbewegung. Also in den 60er Jahren, insbesondere in der Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson, wurde der Civil Rights Act verabschiedet, der jetzt sozusagen die offene Rassentrennung in Amerika dann auch beendet hat. Es gab andere Gesetze, die auf den Weg gebracht worden sind, um die Benachteiligung von Schwarzen bei Wahlen zu beenden, um die Benachteiligung von Schwarzen im ökonomischen Bereich zu beenden. Insbesondere bei der Frage, kriege ich Unterstützung, wenn ich ein Haus kaufe? Das sogenannte Redlining wurde beendet. Und damit war die Hoffnung verbunden, also gerade mit der Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson, dass es jetzt diese krasse Ungleichheit in Amerika, dass die ein Ende findet. Also die ökonomische Ungleichheit, die soziale, dass nicht mehr so viele Schwarze im Gefängnis landen. Und das hat sich eben nicht materialisiert. Mhm. Also mit den Mitteln des liberalen Rechtsstaates, so haben damals viele argumentiert, die dann beginnen dann in den 80er Jahren das entwickelt haben, was man heute Critical Race Theory nennt, ist, dass der liberale Rechtsstaat letztlich ein Problem ist, Teil des Problems ist und nicht Teil der Lösung. Also dass man ganz viel, dass solche Prinzipien wie jeder ist gleich vor dem Gesetz, solche Prinzipien wie die Meinungsfreiheit, dass die eben gut klingen, aber eben nur einer privilegierten Schicht dienen. Und dass man deswegen versuchen muss, diese Prinzipien nicht abzuschaffen. Ich glaube, das hat so keiner sozusagen so drastisch keiner verlangt, aber dass man sie einschränken muss. Also es gibt ein Buch, das sehr interessant ist, wenn man sich sozusagen wirklich intensiv damit beschäftigen will. Das heißt, ein Buch, das 1984 in Amerika erschienen, das heißt Words That Wound. Und da wird eben ganz vieles von dem, was wir heute sozusagen so eingesickert ist in den Diskurs, theoretisch begründet. Also dass man, gibt es einen Aufsatz, dass man sozusagen eine neue Definition der Meinungsfreiheit braucht, dass eben nur bestimmte Gruppen sich beleidigend äußern können, nämlich privilegierte Gruppen, sprich in Amerika Weiße. Also wenn sich Weiße rassistisch äußern oder herablassend gegenüber minorisierten Gruppen, dann ist das, muss man das sozusagen verfolgen, ahnden, aber umgekehrt eben nicht, weil die nicht privilegierte Gruppe sozusagen, bei denen ist es, so wird dann argumentiert, Teil der Selbstermächtigung, Teil eines Aufschreis einer nicht privilegierten Gruppe anzugehören. Und da kann man erkennen, wie eben der Versuch gemacht wird, sozusagen verschiedene Gruppen einzuteilen und ihnen verschiedene Rechte zuzuweisen. Also so ein ganz ferner Nachhall, wenn man so will, war die Debatte um die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman, die ja bei uns im Spiegel mal einen Text geschrieben hat, warum sich die Deutschen nicht so anstellen sollten, wenn sie Kartoffeln genannt werden. Ja, dann haben sie ganz, ganz viele Leute aufgeregt. Aber ich glaube, ihre Argumentation war eben sozusagen, es gibt marginalisierte Gruppen und diese marginalisierten Gruppen versuchen dann halt sozusagen ihre Position in der Gesellschaft so zu artikulieren und auch ihre Marginalisierung auszudrücken. Und so sind ganz, ganz viele theoretische Konstrukte sozusagen, die damals entwickelt worden sind, sind dann langsam in den Alltag eingesickert.
Okay. Also wenn ich das versuche zu verstehen, diese Debatte und diese Gedanken auch, die dahinter stehen, ich kann diese Argumente durchaus nachvollziehen, dass man sagt, okay, er ist eine marginalisierte Gruppe, das System ist offensichtlich auch gegen uns und wir versuchen jetzt irgendwo einen Weg zu finden, um uns sichtbar zu machen, um uns hörbar zu machen, um auch für unsere Rechte zu kämpfen. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber für mich klingt das auch wieder, dass diese Argumentation oder die Lösung, die man versucht vorzuschlagen, also die Leute einzuteilen in Gruppen, ist das nicht im Prinzip genau das Gleiche, was man dem Privilegierten vorwirft? Also wo ist das? Also das bringt ja sehr viele Probleme mit sich, ja. Oder sehe ich es falsch?
Also das Argument, das ich in meinem Buch aufmache, ist, es bringt Probleme auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also erstmal, wenn ich ein Linker wäre, wäre ich da enorm skeptisch. Ja? Also ein interessanter Unterpunkt dieser ganzen Debatte um Identitätspolitik, Wokeness ist ja, dass es, glaube ich, auch einen Kampf innerhalb des linken Lagers gibt, ob das überhaupt das richtige Instrument ist. Also klassische Linke würden sagen, unsere Frage, also unsere Kernanliegen ist nicht die kulturelle Frage, ist nicht die Identitätsfrage, sondern ist die Verteilungsfrage. Ja. Und das, was wir jetzt betreiben mit Identitätspolitik, ist eine Ablenkung von unserem zentralen Anliegen. Ja. Das ist mal sozusagen das Erste, wo, glaube ich, das erste Beschweren ist, dass das linke Lager hat mit dieser neuen Bewegung. Das Zweite ist, dass es durch Identitätspolitik natürlich wahnsinnig schwer wird, überhaupt noch einen Konsens im progressiven Lager herzustellen. Also ich finde, das schlagendste Beispiel dafür ist die unheimlichen Kämpfe, man kann auch sagen Bürgerkrieg im feministischen Lager im Moment. Mhm. Also es gibt eine ältere Generation von Feministinnen, die darauf beharren, dass zu sagen, es gibt Männer und Frauen und das Anliegen des Feminismus ist sozusagen die Rechte der Frauen zu verteidigen. Ja. Ja. Und das beißt sich unheimlich stark mit einer neuen feministischen Generation, die halt auch eine neue Definition von Frau sein hat, die sagt, also es sind nicht nur Frauen, Frauen sind nicht nur biologische Frauen, sondern Frau ist jeder, der sich als Frau definiert. Mhm. Und das kreiert natürlich unheimlich viele Probleme, weil das dann am Ende dann auch erlaubt, dass sozusagen biologische Männer, die sich dann als Transfrauen definieren, dann Zugang haben zu Schutzräumen für Frauen zu Frauengefängnissen und so weiter. Ja. Es wirft alle möglichen Probleme auf im Sport. Und da gibt es einen unheimlichen Streit, der sehr unversöhnlich ist. Ja? Das Gleiche gilt für die Frage, zu sagen, es gibt ein unheimlich, gerade in Amerika, das ist bei uns noch nicht so angekommen, sozusagen Streit zwischen einer älteren Generation von weißen Feministinnen und den intersektionalen Feministinnen, weil die sagen letztlich, diese alte Generation von weißen Frauen hat letztlich nur ihre Interessen durchgesetzt und hat nicht gesehen, dass schwarze Frauen möglicherweise ganz andere Interessen haben und auch unterdrückt wurden von weißen Frauen. Ja? Mhm. Also diese ganze intersektionale Theorie, wenn man so will, sozusagen hat einen Bürgerkrieg im linken Lager ausgelöst und macht es unheimlich schwer, überhaupt noch dann gemeinsam zum gemeinsamen Common Ground zu finden. Ja? Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sie die Grünen im Moment so schwer tun, weil da so ganz viele verschiedene Kräfte wirken und es unheimlich schwer ist, selbst in dieser kleinen Welt der Grünen dann noch einen Konsens zu finden. Ja?
Nur ganz kurz für alle, die vielleicht mit dem Begriff nichts anfangen können. Intersektionalität ist im Prinzip Identitätspolitik noch weitergeführt, wenn ich es richtig verstehe.
Also Intersektionalität bedeutet, dass es verschiedene Diskriminierungsmarker gibt.
Okay. Ja.
Also, wenn Sie so wollen, nicht diskriminiert ist der weiße heterosexuelle Cis-Mann.
Ja.
Und dann gibt es aber, und das stimmt auch, also ich finde, das Analyseraster ist ja auch gar nicht falsch. Also sozusagen, es gibt natürlich Diskriminierung gegen schwule Männer. Und dann, das die intersektionale Theorie würde dann sagen, also schwule Männer werden diskriminiert, aber ein schwarzer schwuler Mann wird noch mehr diskriminiert. Und sozusagen deswegen Intersektionalität, diese Diskriminierungsmarker, wenn man so will, überkreuzen sich. Mhm. Ja. Aber diese Intersektionalität ist eben auch sozusagen, glaube ich, ein Grund für diesen Bürgerkrieg im linken Lager, weil jeder natürlich sozusagen darauf beharrt, Opfer zu sein und es auch so einen gewissen Anreiz dafür gibt, seine Opferkriterien nach vorne zu stellen. Und das führt dazu, dass sozusagen innerhalb von bestimmten Gruppen es so eine Konkurrenz gibt und auch so eine Unversöhnlichkeit, weil jeder sagt, ja, du bist privilegierter als ich und du kannst meine Position überhaupt nicht nachvollziehen und erklären.
Okay, das heißt, das ist eigentlich, wenn ich das jetzt mal böse sage, ein Wettbewerb, wer ist das größte Opfer?
Also ich würde das so nicht sagen, aber das kann dazu führen, ja, weil natürlich also wenn Sie zum Beispiel die Literatur, die feministische Literatur angucken, die neuere in den USA, das ist eine einzige Anklage letztlich gegen weiße Frauen, weil der Vorwurf gemacht wird, wie ich gesagt habe, also ihr seid letztlich auch eine privilegierte Gruppe und habt die Marginalisierung, die Unterdrückung von anderen Gruppen nicht gesehen. Trans Frauen, schwarze Frauen und so weiter.
Okay, okay. Als Reaktion auf diese Debatten, auf diese Diskurse und auch auf diesen Streit darüber, wer, also über verschiedene Formen und Arten und Ausmaße von Diskriminierung, gab es dann als Gegenreaktion auch sehr, sehr harte Vergleiche. Also beispielsweise, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, wurde Wokeness mit revolutionärer Wachsamkeit gleichgesetzt, also ein Begriff, der, wie Sie schreiben, unter Josef Stalin Konjunktur hatte. Ist das denn übertrieben, dass man Wokeness mit revolutionärer Wachsamkeit, also im Prinzip dem Aushorchen und Ausspionieren der Nachbarn, ich denke da so ein bisschen an das Leben der anderen, also läuft es darauf hinaus, dass man guckt, okay, wer diskriminiert jetzt wen und wirklich genau und penibel darauf achtet, wer darf was sagen und wer darf nichts sagen? Geht es dahin oder ist das völlig überrissen?
Ob es dahin geht, also der Begriff, also den Vergleich mit der revolutionären Wachsamkeit kommt von Kerstin Decker, von einer Theaterkritikerin des Tagesspiegel, die in der DDR aufgewachsen ist, soweit ich das richtig sehe, und die das eben dadurch kritisiert. Ich glaube, was schon so ist, ist, wenn man sich auf diese Gedankenwelt einlässt, dass man halt überall Grenzüberschreitungen, sprachliche Grenzüberschreitungen feststellen will und die ausmerzen, dann wird es natürlich, der Diskurs wird wahnsinnig schwierig, weil dann jeder natürlich sozusagen seine eigene Empfindlichkeit so nach vorne stellt. Mhm. Ja. Ich glaube, ein Teil dessen, was wir da diskutieren, wie immer Sie das nennen wollen, Wokeness, ich habe es immer die illiberale Linke genannt in dem Buch, ist auch, und ich glaube, das gehört auch zur theoretischen Fundierung, wenn Sie so wollen, dass es ganz stark aus der postmodernen, sozusagen aus dem postmodernen Denken kommt und dass man sagt, also letztlich Sprache und Macht fällt zusammen.
Ja.
Und durch das Kontrollieren von Sprache, durch das Umformen von Sprache, erreichen wir eine bessere Welt. Und ich glaube, dass das vielleicht zum Teil stimmt, aber in weiten Teilen eben nicht. Und das führt natürlich dazu, dass ganz, ganz viele Leute genervt sind, nachgerade aggressiv werden. Also ich meine, das simpelste Beispiel ist sicher die Gendersprache. Ja. Ja. Können wir jetzt lange drüber reden, wie sinnvoll das ist. Aber ganz, ganz viele Leute, und das kann ich zum Teil auch verstehen, reagieren natürlich empfindlich, wenn man ihnen vorschreibt, wie sie zu schreiben, wie sie zu sprechen haben. Ja. Also wir im Journalismus, wir erleben das, ich erlebe das immer wieder, dass dann Texte erscheinen, wo ein Gendersternchen ist. Die Leute, also viele Leute reagieren da richtig allergisch dagegen.
Ja. Ja.
Wir hatten natürlich auch beim Spiegel darüber eine Debatte, ob wir das einführen sollten. Es gab auch eine Fraktion bei uns, die das wollte, aber wir haben es dann letztendlich gelassen. Ich glaube auch aus den richtigen Gründen. Also erstens ganz praktisch, weil 2/3 der Leute lehnen das einfach ab. Und zweitens glaube ich auch, und dieses Argument würde ich auch unterschreiben, ist, wenn man den Gender-Stern benutzt, den Gender-Doppelpunkt, wie immer das dann aussieht, dann glaube ich, empfinden die Leute das auch als so politische Vorfestlegung.
Ja.
Weil die Leute haben das Gefühl, wer sich so ausdrückt, es guckt durch eine bestimmte politische Brille auf die Welt. Ja? Und ich finde, und jeder guckt irgendwie durch eine politische Brille durch die Welt, aber wenn wir das sozusagen als Standard festgelegt hätten für den Spiegel, dann hätten viele Leute gesagt, naja, also sozusagen, das sind halt jetzt alles sozusagen diese neuen Linken, ja. Und das halte ich für schwierig, wenn man nur schon sozusagen durch die Art und Weise, wie man redet, das so erkennen lässt. So, und ich glaube, daher kommt auch, also sozusagen, die Gendersprache ist wahrscheinlich das sozusagen das Offensichtlichste und auch im Moment vielleicht das Polarisierendste, was das betrifft, was ich in meinem Buch da beschrieben habe. Ja.
wenn wir uns jetzt mal das Ganze irgendwie versuchen zusammenzufassen und sagen, okay, also die Anliegen sind ja durchaus sehr, sehr nobel dieser linken Bewegung, dass sie eben sich für marginalisierte Gruppen einsetzen, für Minderheiten und die versuchen sichtbar zu machen, für deren Rechte einstehen und gegen Systeme kämpfen, die sie für kontraproduktiv halten in diesem Sinne oder die kontraproduktiv auch wirklich sind. Und gleichzeitig stoßen sie mit ihren Mitteln aber auch auf harte Gegenreaktionen, wie sie es ja bei der Gendersprache auch beschrieben haben. Die Leute reagieren allergisch und stecken einen dann wiederum selbst in eine Schublade. Also da scheint man ja überhaupt nicht weiterzukommen, sondern es ist festgefahren. Es ist teilweise, Sie haben es vorhin gesagt, unversöhnlich, dieser Diskurs. Wie kommen wir denn da raus? Also gibt es einen Weg, wie man da rauskommt und wieder zu einer Kultur des offenen Streites, wo man auch mal was sagen kann, was vielleicht eine Grenze überschreitet und dann aber trotzdem sagt, okay, das war jetzt nicht okay, aber ich nehme das einfach mal und wir diskutieren über das Argument und nehmen das eben nicht persönlich, dass wir wegkommen von diesen gefühlaufgeladenen, emotionalen Debatten. Gibt es da einen Weg?
Ach, ich habe jetzt gar nichts gegen eine emotionale Debatte, ehrlich gesagt. Also ich habe mich da ja auch reingestürzt, das ist gar nicht mein Punkt. Ich glaube, also so argumentiere ich in meinem Buch, also der liberale Rechtsstaat ist wahnsinnig langsam und ich kann verstehen, dass da viele da frustriert sind, dass es so langsam vorangeht, aber ich glaube, es ist unsere einzige Chance sozusagen für einen zivilen, offenen Diskurs, der am Ende auch zu Ergebnissen bringt. Also das, was da versucht worden ist oder versucht wird von linker Seite, glaube ich, wird denen auch keinen Erfolg bringen, sozusagen, weil es führt nur dazu, dass die Spaltung der Gesellschaft größer wird, dass man sozusagen ultraliberale Bubbles hat in Amerika, in den großen Städten und dann das flache Land wählt dann Trump. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sollten wir uns in Deutschland ersparen. Ja. Und dazu gehört, glaube ich, dass oft sozusagen, dass die Linke einsieht, dass sie damit keinen Erfolg hat und aber auf der anderen Seite auch, dass die konservativeren Parteien schon irgendwie sozusagen den Leuten aufs Maul schauen, aber auch nicht das tun, was jetzt die Republikaner in Amerika tun. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt gar nicht sozusagen, es gibt jetzt im Moment eine Debatte, ob man die Sprache der AfD übernimmt. Ich bin immer dafür, dass man keine sozusagen super extreme Sprache verwendet. Ich glaube nicht, dass das Kernproblem ist. Sozusagen, was die Republikaner im Moment machen in Amerika ist letztlich, dass sie auf eine illiberale Bewegung von links mit illiberalen Mitteln reagieren. Also das finde ich, und das war noch, ist noch nicht passiert, als sie das Buch geschrieben hat, zumindest nicht in dem Maße. Also ich habe ja ein Kapitel drin über Cancel Culture von rechts, aber das hat jetzt nochmal ganz neue Formen angenommen, dass letztlich DeSantis vor allem, also einer der republikanischen Präsidentschaftsbewerber, aber Trump auf seine Weise eben auch versucht oder das Versprechen abgibt, in Florida wird es ja gemacht, letztlich mit den Mitteln des Staates quasi alles zu bekämpfen, was nicht ins eigene Weltbild reinpasst. Ja. Und für die ist Viktor Orban der ganz, ganz große Held und das große Vorbild, weil die sagen, der hat es geschafft, was wir wollen, nämlich die Woke-Ideologie auszustampfen, indem er die Schulen kontrolliert, die Universitäten kontrolliert und das ist das, was wir auch machen müssen. Ja. Und das halte ich ehrlich gesagt auch für falsch. Ja. Jetzt kann man eine lange Debatte darüber führen, wie sehr die Amerikaner, wie sehr das Recht ist, letztlich des Staates und auch von Eltern quasi den Schullehrplan zu bestimmen und so. Das kann man eine nuancierte Debatte darüber führen. Nur, also ich habe da gerade drüber geschrieben für den Spiegel, die Art und Weise, letztlich alles aus den Schulen zu verbannen, was man für woke ist oder man für woke hält, halte ich auch für einen großen Fehler, weil was wir doch brauchen, ist sozusagen den offenen Diskurs darüber, den Streit darüber. Das ist, ich meine, Buch ist jetzt gar nicht aus einer linken oder rechten oder wie auch immer Perspektive geschrieben, sondern was mich störte eben ist, dass es diesen breiten Diskurskorridor, dass der versucht wird von der Linken einzuengen in den USA und dass es nach Deutschland schwappt. Und ich glaube, dass da niemand was von hat. Ja.
Vielen Dank. Letzte Frage an Sie. Wie hat sich denn nach dem Buch und nach dem, was Sie jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, Ihr Bild von Amerika nochmal verändert?
Also hatte ich jetzt, also sozusagen durch mein Buch jetzt vielleicht gar nicht, was ich wirklich für problematisch halte oder für ganz, ganz schwer ist, ob es jemals wieder sozusagen einen Weg zurück gibt zu einem Zustand, wo es auf der einen Seite eine demokratische Partei gibt und auf der anderen Seite eine republikanische Partei, die zumindest mal irgendwie sozusagen den Eindruck macht oder daran erinnert, was sie mal war unter Reagan und sogar noch davor. Weil ich glaube, das ist so radikalisiert worden, dass sich das schwer zurückdrehen lässt. Ja. Mhm. Also selbst wenn Trump jetzt abgewählt, also nehmen wir mal an, Trump würde Präsidentschaftskandidaten, würde wieder verlieren. Ich glaube, das würde schon eine Debatte bei den Republikanern in Gang setzen über die Frage, war das wirklich sozusagen der richtige Weg für uns?
Ja.
Aber es hat natürlich das, was in den letzten Jahren passiert ist, für eine Radikalisierung gesorgt, nicht nur der Partei, sondern auch des öffentlichen Diskurses, eine Veränderung der Medienlandschaft, also das Erkennen auch, dass man mit einem Ignorieren der Wahrheit sehr, sehr weit kommt, dass das ein großes Geschäftsmodell ist. Also da ist, wenn da mal die Büchse der Pandora geöffnet ist, ich hoffe, dass man das zurückdrehen kann. Ich bin echt sehr skeptisch. Also ich würde auch nicht sagen, das Ende der amerikanischen Demokratie steht bevor, aber es ist auf jeden Fall schwerer geworden, weil jetzt halt alles schon probiert worden ist, was dazu dient, bestimmten politischen Kräften einen Vorteil zu bringen, ohne Rücksicht darauf, wie sehr das der politischen Kultur schadet.
Ja, wir werden es weiter beobachten, Herr Pfister. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben wahrscheinlich viele Themen nur so gestreift und angerissen und ich empfehle jedem, Ihr Buch zu lesen. René Pfister, ein falsches Wort. Alle Links dazu finden Sie in den Shownotes und ja, ich bedanke mich herzlich. Es hat Spaß gemacht und sehr gespannt, wie ja, die Geschichte in den USA und auch bei uns in Deutschland weitergeht. Dankeschön.
Ich danke.
René Pfister im Gespräch mit mir über sein Buch Ein falsches Wort und das könnt ihr auch gewinnen. Wir haben zwei Exemplare handsigniert von René Pfister, die könnt ihr gewinnen. Schreibt uns podcast@unionstiftung.de und gewinnt eines der Exemplare, die wir für euch vorbereitet haben. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Ciao.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Und dann darf ich mir gegenüber ganz, ganz herzlich begrüßen, aus den USA frisch eingeflogen, quasi René Pfister, Journalist für den Spiegel in den USA. Herzlich willkommen in Saarbrücken im Haus der Unionsstiftung.
Freut mich sehr, hier zu sein.
Herr Pfister, Sie sind, wie gesagt, als Journalist für den Spiegel in die USA gegangen. 2019 war das. Und als Sie da hingegangen sind, was hatten Sie denn für ein Bild von den USA in den Kopf? Also mit welchen Erwartungen, Vorstellungen sind Sie in die USA gereist 2019?
Ach, ich muss sagen, obwohl Trump ja damals Präsident war, war ich geradezu euphorisch, nach Amerika zu gehen. Meine Frau hatte da ein halbes, dreiviertel Jahr an der Georgetown University studiert. Ich habe 20 Jahre lang innenpolitische Berichterstattung gemacht, im Wesentlichen für den Spiegel. Und da auch wiederum im Wesentlichen über die Union geschrieben, also über CDU, CSU und in den letzten Jahren vor allem über Angela Merkel.
Okay.
Und ehrlicherweise war ich so ein bisschen gelangweilt, ist vielleicht ein hartes Wort, aber ich hatte das Gefühl, ich habe es jetzt gesehen, ja, und ich hatte wirklich Lust, mal ganz was anderes zu machen.
Ja.
Und dann sind wir in Washington angekommen und es war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Also auf der einen Seite war es einfach interessant, natürlich über diese Trump-Jahre zu berichten und wir wurden da wahnsinnig freundlich aufgenommen, auch von unseren Nachbarn, da wo wir dann hingezogen sind. Und es war für mich einfach eine ganz wunderbare Erfahrung.
Das glaube ich sehr gerne. Ich selbst war noch nie in den USA. Ich habe hoffentlich dieses Jahr das Glück, zum ersten Mal hinzureisen und ich bin auch sehr gespannt. Also ich habe viel gelesen, also kenne mich auch relativ gut aus tatsächlich mit der Politik, gucke Serien aus den USA. Also ich habe auch so ein gewisses Bild, aber ich war noch nie dort. Deswegen bin ich sehr gespannt. Und jetzt aber zurück zu Ihnen. Wir wollen ja nicht über mich reden. Sie haben dann in den USA ein Haus gekauft in einem Vorort.
Gemietet.
Ja. In einem Vorort von Washington.
Ja, es gehört technisch gehört es noch zu Washington.
Okay.
Also die Chevy Chase, die Washingtoner sagen, es sei kein Vorort, es sei noch Teil von Washington. Es fühlt sich an wie ein Vorort. Also es sind Einfamilienhäuser. Wenn man ein bisschen läuft, kann man in ein Restaurant gehen. Aber also für eine europäische Definition würde ich sagen, ist es ein Vorort. Ja.
Okay, okay. Also es ist ja immer so dieser Term Suburb ist ja auch immer, gehört ja eigentlich nur noch
mehr zur Stadt wirklich, als dass es dann so das Dorf ein paar Kilometer außerhalb ist. Aber da sind sie hingezogen. In ihrem Buch beschreiben sie das Viertel als so hip wie Friedrich Merz. Ist das korrekt, wenn ich das mit spießig übersetze?
Naja, es war insofern für mich natürlich eine Umstellung, deswegen diese kleine Spitze. Ich bin in Berlin, ich habe in den letzten Jahren in Berlin in der Stadt gewohnt, im Prenzlauer Berg. Jetzt kann man auch lange darüber streiten, wie hip noch der Prenzlauer Berg ist, ehrlicherweise. Aber es war eben das erste Mal, seit ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, dass ich in einem Einfamilienhaus wohnte, okay, mit dem Garten, den man am Samstag, wo man am Samstag den Rasen mähen muss und wo halt einfach sozusagen, das ist eine ganz, ganz bürgerliche Gegend, ja. Mhm. Eine demokratische Gegend zwar, aber eine sehr bürgerliche Gegend. Und deswegen hatte ich das Gefühl, das ist einfach sozusagen ein Abschnitt in meinem Leben, wo ich jetzt in einem anderen Umfeld einfach ankomme. Ja,
ja, also das mit dem Spießig war jetzt auch gar nicht despektierlich gegenüber Herrn Merz gemeint, sondern es kann ja auch seinen Charme haben. Es hat ja auch seinen Charme. Ich lebe ja auch in einem kleinen Einfamilienhaus mit Garten, also von daher überhaupt nicht böse gemeint. Aber dieses Viertel und wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben, das ist der Aufhänger für ein Bild der USA, das vielleicht ganz anders ist, als das sie vor ihrem neuen Leben dort im Kopf hatten und auch ein anderes, als sie in diesem Viertel auf den ersten Blick gesehen haben. Also ihr Bild von den USA hat sich verändert. Ist das so korrekt, ja, kann man so sagen?
Also das war letztlich, ich habe das beschrieben in dem Vorwort des Buches. Ich bin in 2019 angekommen und habe im Wesentlichen, ich würde mal sagen, bis 90% über Donald Trump geschrieben, über amerikanische Politik, Donald Trump, den beginnenden Wahlkampf und warum jemand wie Donald Trump an die Macht kommen konnte. Ja. Und von der Warte von Chevy Chase aus war das einfach vollkommen unerklärlich. Also man muss dazu wissen, Washington D.C. Hatte, glaube ich, im Wahljahr 2020 haben 92% demokratisch gewählt, 5-6% republikanisch. Also es ist eine sehr, sehr linke Stadt. Und man kann dann, wenn man in D.C. lebt, kann man eben nicht so richtig verstehen, warum jemand wie Donald Trump an die Macht gekommen ist, weil da wählt fast niemand Trump. Ja. Und ich merkte dann aber, dass es dann doch so eine Stimmung da gibt in diesem sehr liberalen Teil von Amerika, die eben auch illiberal ist. Also ich beschreibe das in meinem Buch, eine der ersten sozusagen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mich zumindest hat stutzen lassen, war, als mein Sohn nach Hause kommt und erzählt, sie hätten über Kolumbus geredet in der Schule und selbstverständlich war das nicht mehr der Kolumbus, den wir kennengelernt haben, der Mann, der Amerika entdeckt hat, der große Held, sondern es war halt eben der auch, der sozusagen nach Amerika gekommen ist, da waren schon Leute und wo auch, kann man ja wahrscheinlich sagen, dann auch ein Völkermord begonnen hat damit, dass hier Weißen da angekommen sind. Ja? Und das finde ich auch vollkommen richtig, dass es so gelehrt wird, dass also erst Kolumbus nicht nur eine Heldengeschichte gemacht wird. Aber mein Sohn sagte dann zum Freund, ob er dann eben nicht mal sagen könne oder ob es für weise hielte, dass er sagt, naja, dass man Kolumbus vielleicht auch aus seiner Zeit erklären müsse, ja, und dass er eben auch sozusagen, das wäre damals noch unsere Wahrnehmung gewesen, derjenige war, der halt mit drei Nussschalen sich über den Atlantik gemacht hat und ob das nicht auch eine Leistung ist. Und dann sagte sein Freund, der Amerikaner ist, naja, er solle das lieber mal für sich behalten, ja. Und das fand ich sozusagen, das war also ein Erlebnis, wo ich halt auch mal das zum ersten Mal das Gefühl hatte, es gibt eben auch eine Illiberalität auf der anderen Seite, auf der linken Seite, wenn man sagt, wenn Kinder sozusagen schon solche Sprachgebote aufgesogen haben und da lieber schweigen als einfach mal zu sagen, was ihnen dazu einfällt und das kann man kann ja dann immer drüber diskutieren, aber wenn sie es nicht mal mehr sagen, dann halte ich das für problematisch. Und es war so ein Impuls, dieses Buch zu schreiben und sozusagen der größere Zusammenhang dieses Buches ist einfach, dass ich glaube, dass wenn man sich die Umfragen anguckt in Deutschland, aber auch in den USA, dass eine wachsende Zahl in Deutschland ungefähr 50% der Menschen sagen, sie können nicht mehr sagen, was sie denken. Oder sie haben oft, sagen sie nicht, was sie denken, weil sie denken, das hätte negative Konsequenzen. Und ich halte das für eine gefährliche Entwicklung.
Das, was Sie jetzt geschildert haben und was Sie als Illiberalität bezeichnet haben in Ihrem Buch, sprechen Sie von einem Zeitgeist, den Sie als neuen Dogmatismus dann bezeichnen. Und der den Kern der liberalen Demokratie angreift. Bevor wir aber diskutieren, wie genau das die Demokratie dann wirklich gefährdet, auch das, was Sie angesprochen haben, was auch in Deutschland hier der Fall ist, nicht nur in den USA. Würde ich gerne mal erstmal über diesen Dogmatismus sprechen. Also wovon genau sprechen wir denn dann? Also das, was Sie jetzt in dem Beispiel angedeutet haben, klingt so ein bisschen, naja, es gibt so ein paar Dinge, die sollte man vielleicht nicht ansprechen. Also das klingt eher so ein bisschen nach Selbstzensur. Sie werfen in dem Buch die Begriffe Wokeness, Cancel Culture und auch Identitätspolitik auf. Also worüber genau sprechen wir denn dann? Was ist denn dieser Dogmatismus, den Sie da bezeichnen?
Das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr weites Feld. Ja. Also um jetzt die Begriffe mal abzuschreiten. Also Wokeness würde ich sagen, Wokeness ist ein Begriff, der ist im Wesentlichen geboren worden, auch in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, als Begriff dafür, dass man woke ist, besonders wach für Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft. Und dagegen ist ja erstmal überhaupt nichts zu sagen. Und ich glaube, da in den letzten Jahren wurde dieser Begriff natürlich auch ein Kampfbegriff, ja. Aber ich glaube, da hat eben die linke Seite auch einen Anteil dran, weil Wokeness war eben nicht mehr dann irgendwann, können wir auch nur drüber reden, wie das passiert ist, aber irgendwann nicht mehr nur Menschen, die besonders empfindlich sind oder besonders waches Auge haben für Ungerechtigkeiten, sondern die insbesondere im Internet jeden verfolgen und versuchen zu schweigen zu bringen, der ihre Meinung nicht teilt. Also Und ich glaube, das ist dieser Begriff von Wokeness hat sich durchgesetzt, dass selbst die Woken, glaube ich, das war wiederum, wenn man so will, ein Erfolg der Rechten in Amerika, dass dieser Begriff so vergiftet worden ist, dass sie den selber nicht mehr benutzen. Also Alexandria Ocasio-Cortez hat da mal einen Tweet abgesetzt, dass sie diesen Begriff selber nur noch mit spitzen Fingern anfasst, weil das eben so negativ konnotiert worden ist. Ja. Cancel Culture. Also ich habe versucht, diesen Begriff in dem Buch so weit wie möglich zu umschiffen, weil er auch so inflationär gebraucht wird. Da hatten wir auch dann Debatten mit dem Verlag, ob wir das vorne drauf schreiben sollten. Ich wollte nicht, weil letztlich für die amerikanische Rechte Cancel Culture alles ist. Also für Donald Trump ist Cancel Culture, dass er nicht mehr Präsident ist. Ja. Und das ist natürlich lachhaft.
Klar.
Aber ich glaube, der Begriff hat schon noch was Brauchbares, insofern als dass er eben anzeigt, dass es mehr ist, das würden ja Linke sagen, es ist mehr als nur Konsequenzen tragen für Dinge, die man geschrieben oder gesagt oder getan hat. Sondern Cancel Culture, würde ich sagen, ist der Versuch, dass man oft mit den Mitteln des Internets, oft mit den Mitteln des persönlichen Angriffs, oft mit den Mitteln des Versuchs, eine künstliche Empörung zu kreieren, jemanden eben nicht nur sozusagen für seine Worte verantwortlich macht, sondern den Versuch startet, jemand aus seiner Sprecherposition zu drängen. Also, dass man sagt, der kann jetzt nicht mehr Journalist für Medium XY sein, der hat sich als Politiker unmöglich gemacht, weil er sich außerhalb des demokratischen Diskurses gestellt hat. Also insofern ist es der Versuch, Cancel Culture, glaube ich, schon, das muss man dann genauer definieren. Jonathan Rauch hat das übrigens, der hat ein Buch geschrieben, ein amerikanischer Forscher von Brookings, das heißt Die Verteidigung der Wahrheit. Der hat da eine sehr schöne Liste mal aufgemacht, also sozusagen die Cancel Culture Checklist, wenn man so will. Also es gibt da schon immer wieder bestimmte Merkmale, an denen man erkennen kann, wie versucht wird, Leute zum Schweigen zu bringen. Ja, das ist, würde ich sagen, Cancel Culture. Das dritte, Identity Politics, ist eben erstmal auch was ganz Normales, glaube ich, was in der deutschen Politik auch schon immer üblich war.
Sie haben ja die CSU als großes Beispiel im Buch angeführt.
Die Saar-CDU könnte man die auch nennen, dass halt jeder sagt, wir müssen repräsentiert sein im politischen Prozess.
Ja, so. Ja.
Und das ist ja erstmal total in Ordnung und gab es schon immer, ist ein Mittel, kann man jetzt gut finden oder nicht, aber ich glaube, das gehört irgendwie auch so, Demokratie ist Repräsentation, das gehört dazu. Ich glaube, Identity Politics, der gefährliche Turn, den Identity Politics genommen hat, ist, dass man sagt, also nicht, ich bin Saarländer und als Saarländer bringe ich meine Position vor, sondern ich bin Teil einer marginalisierten Gruppe. Ich darf nur noch zu dem Thema, das mich betrifft, was sagen. Die anderen, die nicht zu dieser marginalisierten Gruppe gehören, haben zu schweigen und zuzuhören und haben sich an diesem Prozess nicht zu beteiligen. Und ich glaube, also so sehr ich auch finde, dass natürlich jede Gruppe das Recht haben muss, seine politischen Anliegen vorzubringen, kann ihr demokratischer Konsens nur funktionieren, funktionieren, wenn alle sich an diesem Diskurs beteiligen. Und der Versuch oder sozusagen der Versuch zu sagen, also zu bestimmten Themen dürfen bestimmte Gruppen nichts sagen, glaube ich, führt ins Unglück.
Mhm. Also das sind so die drei großen Begriffe, die Sie aufmachen, um diesen neuen Dogmatismus zu beschreiben. Wenn ich an Ihr Beispiel denke und auch wenn ich selbst zurückdenke an meine Schulzeit oder auch an die Universität, also ich habe Wokeness auch noch als sehr positiv konnotiert tatsächlich kennengelernt. Also ein bisschen aufmerksam sein, vielleicht auch mal hinter die Dinge gucken, zu gucken, okay, Kolumbus, nicht nur der große Abenteurer und Entdecker, also ich meine, er hat auch noch das Falsche entdeckt, woran er seinen Lebtag gedacht hat, dass er Indien entdeckt hätte, die Gewürzinseln, wobei er was ganz anderes entdeckt hat. Aber dann, wenn man natürlich hinter die Figur schaut, dass man dann auch schon sieht, ja, der hat die Einwohner, auf die er da auf diesen Inseln getroffen ist, schrecklich behandelt, hat versucht, sie zwangs zu missionieren, hat dann teilweise auch wirklich halbe Stämme ausgelöscht. Umgekehrt natürlich genauso, die Leute, die er dann da dort gelassen hat, um zurückzufahren, die haben auch nicht überlebt. Also das ist eine sehr grausame Geschichte und da sollte man dahinter gucken. Aufmerksam, offen für alle Dinge. Und das haben Sie auch gesagt, also irgendwo ist dann was passiert, irgendwo ist dieses Aufmerksamsein, aufmerksam werden auf bestimmte Ungerechtigkeiten, auf bestimmte Dinge, die vermeintlich dahinter stehen, ist umgedreht in ein... Sagt das besser nicht, in Zensur oder Selbstzensur. Wo ist denn dieser Turn passiert?
Auch ein großes Thema. Meine Theorie in dem Buch ist, dass es irgendwann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, insbesondere in Amerika, eine große Enttäuschung gab mit den Ergebnissen der Bürgerrechtsbewegung. Also in den 60er Jahren, insbesondere in der Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson, wurde der Civil Rights Act verabschiedet, der jetzt sozusagen die offene Rassentrennung in Amerika dann auch beendet hat. Es gab andere Gesetze, die auf den Weg gebracht worden sind, um die Benachteiligung von Schwarzen bei Wahlen zu beenden, um die Benachteiligung von Schwarzen im ökonomischen Bereich zu beenden, insbesondere bei der Frage, kriege ich Unterstützung, wenn ich ein Haus kaufe. Das sogenannte Redlining wurde beendet. Und damit war die Hoffnung verbunden, also gerade mit der Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson, dass es jetzt diese krasse Ungleichheit in Amerika, dass die ein Ende findet. Also die ökonomische Ungleichheit, die soziale, dass nicht mehr so viele Schwarze im Gefängnis landen. Und das hat sich eben nicht materialisiert. Mhm. Also mit den Mitteln des liberalen Rechtsstaates, so haben damals viele argumentiert, die dann beginnend dann in den 80er Jahren das entwickelt haben, was man heute Critical Race Theory nennt, ist, dass der liberale Rechtsstaat letztlich ein Problem ist, Teil des Problems ist und nicht Teil der Lösung. Also dass man ganz viel, dass solche Prinzipien wie jeder ist gleich vor dem Gesetz, solche Prinzipien wie die Meinungsfreiheit, dass die eben gut klingen, aber eben nur einer privilegierten Schicht dienen. Und dass man deswegen versuchen muss, diese Prinzipien nicht abzuschaffen. Ich glaube, das hat so keiner sozusagen so drastisch keiner verlangt, aber dass man sie einschränken muss. Also es gibt ein Buch, das sehr interessant ist, wenn man sich sozusagen wirklich intensiv damit beschäftigen will. Das heißt, ein Buch, der ist 1984 in Amerika erschienen, das heißt Words That Wound. Und da wird eben ganz vieles von dem, was wir heute sozusagen so eingesickert ist in den Diskurs, theoretisch begründet. Also dass man, gibt es einen Aufsatz, dass man sozusagen eine neue Definition der Meinungsfreiheit braucht, dass eben nur bestimmte Gruppen sich beleidigend äußern können, nämlich privilegierte Gruppen, sprich in Amerika Weiße. Also wenn sich Weiße rassistisch äußern oder herablassend gegenüber minorisierten Gruppen, dann ist das, muss man das sozusagen verfolgen, ahnden, aber umgekehrt eben nicht, weil die nicht privilegierte Gruppe sozusagen, bei denen ist es, so wird dann argumentiert, Teil der Selbstermächtigung, Teil eines Aufschreis einer nicht privilegierten Gruppe anzugehören. Und da kann man erkennen, wie eben der Versuch gemacht wird, sozusagen verschiedene Gruppen einzuteilen und ihnen verschiedene Rechte zuzuweisen. Also so ein ganz ferner Nachhall, wenn man so will, war die Debatte um die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman, die ja bei uns im Spiegel mal einen Text geschrieben hat, warum sich die Deutschen, nicht so anstellen sollten, wenn sie Kartoffeln genannt werden. Mhm. Ja, dann haben sie ganz, ganz viele Leute aufgeregt. Aber ich glaube, ihre Argumentation war eben sozusagen, es gibt marginalisierte Gruppen und diese marginalisierten Gruppen versuchen dann halt sozusagen ihre Position in der Gesellschaft so zu artikulieren und auch ihre Marginalisierung auszudrücken. Und so sind ganz, ganz viele theoretische Konstrukte sozusagen, die damals entwickelt worden sind, sind dann langsam in den Alltag eingesickert.
Okay. Also wenn ich das versuche zu verstehen, diese Debatte und diese Gedanken auch, die dahinter stehen, ich kann diese Argumente durchaus nachvollziehen, dass man sagt, okay, er ist eine marginalisierte Gruppe, das System ist offensichtlich auch gegen uns und wir versuchen jetzt irgendwo einen Weg zu finden, um uns sichtbar zu machen, um uns hörbar zu machen, um auch für unsere Rechte zu kämpfen. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Mhm. Aber für mich klingt das auch wieder, dass diese Argumentation oder die Lösung, die man versucht vorzuschlagen, also die Leute einzuteilen in Gruppen, ist das nicht im Prinzip genau das Gleiche, was man dem Privilegierten vorwirft? Also wo ist das? Also bringt ja sehr viele Probleme mit sich, ja. Oder sehe ich es falsch?
Also das Argument, das ich in meinem Buch aufmache, ist, es bringt Probleme auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also erstmal, wenn ich ein Linker wäre, wäre ich da enorm skeptisch, ja. Also ein interessanter Unterpunkt dieser ganzen Debatte um Identitätspolitik, Wokeness ist ja, dass es, glaube ich, auch einen Kampf innerhalb des linken Lagers gibt, ob das überhaupt das richtige Instrument ist. Also klassische Linke würden sagen, unsere Frage, also unsere Kernanliegen ist nicht die kulturelle Frage, ist nicht die Identitätsfrage, sondern ist die Verteilungsfrage. Ja. Und das, was wir jetzt betreiben mit Identitätspolitik, ist eine Ablenkung von unserem zentralen Anliegen, ja. Das ist mal sozusagen das Erste, wo, glaube ich, das erste Beschweren ist, dass das linke Lager hat mit dieser neuen Bewegung. Das Zweite ist, dass es durch die Identitätspolitik natürlich wahnsinnig schwer wird, überhaupt noch einen Konsens im progressiven Lager herzustellen. Also ich finde, das schlagendste Beispiel dafür ist die unheimlichen Kämpfe, man kann auch sagen Bürgerkrieg im feministischen Lager im Moment. Mhm. Also es gibt eine ältere Generation von Feministinnen, die darauf beharren, dass sozusagen es gibt Männer und Frauen und das Anliegen des Feminismus ist sozusagen die Rechte der Frauen zu verteidigen. Ja. Und das beißt sich unheimlich stark mit einer neuen feministischen Generation, die halt auch eine neue Definition von Frau sein hat, die sagt, also ist nicht nur Frauen sind nicht nur biologische Frauen, sondern Frau ist jeder, der sich als Frau definiert. Mhm. Und das kreiert natürlich unheimlich viele Probleme, weil das dann am Ende dann auch erlaubt, dass sozusagen biologische Männer, die sich dann als Transfrauen definieren, dann Zugang haben zu Schutzräumen für Frauen und zu Frauengefängnissen und so weiter. Ja. Es wirft alle möglichen Probleme auf im Sport. Und da gibt es einen unheimlichen Streit, der sehr unversöhnlich ist. Ja? Das Gleiche gilt für die Frage, sozusagen, es gibt ein unheimlich, gerade in Amerika, das ist bei uns noch nicht so angekommen, sozusagen Streit zwischen einer älteren Generation von weißen Feministinnen und den intersektionalen Feministinnen, weil die sagen letztlich, diese alte Generation von weißen Frauen hat letztlich nur ihre Interessen durchgesetzt und hat nicht gesehen, dass schwarze Frauen möglicherweise ganz andere Interessen haben und auch unterdrückt wurden von weißen Frauen. Ja? Mhm. Also diese ganze intersektionale Theorie, wenn man so will, sozusagen hat einen Bürgerkrieg im linken Lager ausgelöst und macht es unheimlich schwer, überhaupt noch dann gemeinsamen Common Ground zu finden. Ja? Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sie die Grünen im Moment so schwer tun, weil da so ganz viele verschiedene Kräfte wirken und es unheimlich schwer ist, da selbst in dieser kleinen Welt der Grünen dann noch einen Konsens zu finden.
Ja. Hm. Nur ganz kurz für alle, die vielleicht mit dem Begriff nichts anfangen können. Intersektionalität ist im Prinzip Identitätspolitik noch weitergeführt, wenn ich es richtig verstehe.
Also Intersektionalität bedeutet, dass es verschiedene Diskriminierungsmarker gibt.
Okay. Ja.
Also, wenn Sie so wollen, nicht diskriminiert ist der weiße heterosexuelle Cis-Mann.
Ja.
Und dann gibt es aber, und das stimmt auch, also ich finde, das Analyseraster ist ja auch gar nicht falsch. Also sozusagen, es gibt natürlich Diskriminierung gegen schwule Männer. Und dann, das die intersektionale Theorie würde dann sagen, also schwule Männer werden diskriminiert, aber ein schwarzer schwuler Mann wird noch mehr diskriminiert. Und sozusagen deswegen Intersektionalität, diese Diskriminierungsmarker, wenn man so will, überkreuzen sich. Mhm. Ja. Aber diese Intersektionalität ist eben auch sozusagen ein Grund für diesen Bürgerkrieg im linken Lager, weil jeder natürlich sozusagen darauf beharrt, Opfer zu sein und es auch so einen gewissen Anreiz dafür gibt, seine Opferkriterien nach vorne zu stellen. Und das führt dazu, dass sozusagen innerhalb von bestimmten Gruppen es so eine Konkurrenz gibt und auch so eine Unversöhnlichkeit, weil jeder sagt, ja, du bist privilegierter als ich und du kannst meine Position überhaupt nicht nachvollziehen und erklären.
Okay, das heißt, es ist eigentlich, wenn ich das jetzt mal böse sage, ein Wettbewerb, wer ist das größte Opfer?
Also ich würde das so nicht sagen, aber das kann dazu führen, ja, weil natürlich also wenn Sie zum Beispiel die Literatur, die feministische Literatur angucken, die neuere in den USA, das ist eine einzige Anklage letztlich gegen weiße Frauen, weil der Vorwurf gemacht wird, wie ich gesagt habe, also ihr seid letztlich auch eine privilegierte Gruppe und habt die Marginalisierung, die Unterdrückung von anderen Gruppen nicht gesehen. Trans Frauen, schwarze Frauen und so weiter.
Okay, okay. Als Reaktion auf diese Debatten, auf diese Diskurse und auch auf diesen Streit darüber, wer, also über verschiedene Formen und Arten und Ausmaße von Diskriminierung, gab es dann als Gegenreaktion auch ja sehr, sehr harte Vergleiche. Also beispielsweise, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, wurde Wokeness mit revolutionärer Wachsamkeit gleichgesetzt. Also ein Begriff, der, wie Sie schreiben, unter Josef Stalin Konjunktur hatte. Ist das denn übertrieben, dass man Wokeness mit revolutionärer Wachsamkeit, also im Prinzip dem Aushorchen und Ausspionieren der Nachbarn, ich denke da so ein bisschen an das Leben der anderen, also läuft es darauf hinaus, dass man guckt, okay, wer diskriminiert jetzt wen und wirklich genau und penibel drauf achtet, wer darf was sagen und wer darf nichts sagen? Geht es dahin oder ist das völlig überrissen?
Ob es dahin geht, also der Begriff, also den Vergleich mit der revolutionären Wachsamkeit kommt von Kerstin Decker, von einer Theaterkritikerin des Tagesspiegel, die in der DDR aufgewachsen ist, soweit ich das richtig sehe, und die das eben dadurch kritisiert. Ich glaube, was schon so ist, ist, wenn man sich auf diese Gedankenwelt einlässt, dass man halt überall Grenzüberschreitungen, sprachliche Grenzüberschreitungen feststellen will und die ausmerzen, dann wird's natürlich, der Diskurs wird wahnsinnig schwierig, weil dann jeder natürlich sozusagen seine eigene Empfindlichkeit so nach vorne stellt. Mhm. Ja. Ich glaube, ein Teil dessen, was wir da diskutieren, wie immer Sie das nennen wollen, Wokeness, ich habe es immer die illiberale Linke genannt in dem Buch, ist auch, und ich glaube, das gehört auch zur theoretischen Fundierung, wenn Sie so wollen, dass es ganz stark aus der postmodernen, sozusagen aus dem postmodernen Denken kommt und dass man sagt, also letztlich Sprache und Macht fällt zusammen.
Ja.
Und durch das Kontrollieren von Sprache, durch das Umformen von Sprache, erreichen wir eine bessere Welt. Und ich glaube, dass das vielleicht zum Teil stimmt, aber in weiten Teilen eben nicht. Und das führt natürlich dazu, dass ganz, ganz viele Leute genervt sind, nachgerade aggressiv werden. Also ich meine, das simpelste Beispiel ist sicher die Gendersprache. Ja. Ja. Können wir jetzt lange drüber reden, wie sinnvoll das ist. Aber ganz, ganz viele Leute, und das kann ich zum Teil auch verstehen, reagieren natürlich empfindlich, wenn man ihnen vorschreibt, wie sie zu schreiben, wie sie zu sprechen haben. Ja. Also wir im Journalismus, wir erleben das, ich erlebe das immer wieder, dass dann Texte erscheinen, wo ein Gendersternchen ist. Die Leute, also viele Leute reagieren da richtig allergisch dagegen. Ja. Wir hatten natürlich auch beim Spiegel darüber eine Debatte, ob wir das einführen sollten. Es gab auch eine Fraktion bei uns, die das wollte, aber wir haben es dann letztendlich gelassen. Ich glaube, okay, auch aus den richtigen Gründen. Also erstens ganz praktisch, weil 2/3 der Leute lehnen das einfach ab. Und zweitens glaube ich auch, und dieses Argument würde ich auch unterschreiben, ist, wenn man den Gender-Stern benutzt, oder den Gender-Doppelpunkt, wie immer das dann aussieht, dann glaube ich, empfinden die Leute das auch als so politische Vorfestlegung. Ja. Weil die Leute haben das Gefühl, wer sich so ausdrückt, es guckt auf durch eine bestimmte politische Brille auf die Welt. Ja. Und ich finde, und jeder guckt irgendwie durch eine politische Brille durch die Welt, aber wenn wir das sozusagen als Standard festgelegt hätten für den Spiegel, dann hätten viele Leute gesagt, naja, sozusagen, das sind halt jetzt alles sozusagen diese neuen Linken, ja. Und das halte ich für schwierig, wenn man nur schon sozusagen durch die Art und Weise, wie man redet, das so erkennen lässt. So, und ich glaube, daher kommt auch, also sozusagen, die Gendersprache ist wahrscheinlich das sozusagen das Offensichtlichste und auch im Moment vielleicht das Polarisierendste, was das betrifft, was ich in meinem Buch da beschrieben habe. Ja.
Wenn wir uns jetzt mal das Ganze irgendwie versuchen zusammenzufassen und sagen, okay, also die Anliegen sind ja durchaus sehr, sehr nobel dieser linken Bewegung, dass sie eben sich für marginalisierte Gruppen einsetzen, für Minderheiten und die versuchen sichtbar zu machen, für deren Rechte einstehen und gegen Systeme kämpfen, die sie für kontraproduktiv halten in diesem Sinne oder die kontraproduktiv auch wirklich sind. Und gleichzeitig stoßen sie mit ihren Mitteln aber auch auf harte Gegenreaktionen, wie sie es ja bei der Gendersprache auch beschrieben haben. Die Leute reagieren allergisch und stecken einen dann wiederum selbst in eine Schublade. Also da scheint man ja überhaupt nicht weiterzukommen, sondern es ist festgefahren. Es ist teilweise, Sie haben es vorhin gesagt, unversöhnlich, dieser Dikurs. Wie kommen wir denn da raus? Also gibt es einen Weg, wie man da rauskommt und wieder zu einer Kultur des offenen Streites, wo man auch mal was sagen kann, was vielleicht eine Grenze überschreitet und dann aber trotzdem sagt, okay, das war jetzt nicht okay, aber ich nehme das einfach mal und wir diskutieren über das Argument und nehmen das eben nicht persönlich, dass wir wegkommen von diesen Gefühl aufgeladenen emotionalen Debatten. Gibt es da einen Weg?
Ach, ich habe jetzt gar nichts gegen eine emotionale Debatte, ehrlich gesagt. Also ich habe mich da ja auch reingestürzt. Das ist gar nicht mein Punkt. Ich glaube, also so argumentiere ich in meinem Buch, also der liberale Rechtsstaat ist wahnsinnig langsam und ich kann verstehen, dass da viele da frustriert sind, dass es so langsam vorangeht, aber ich glaube, es ist unsere einzige Chance sozusagen für einen zivilen, offenen Diskurs, der am Ende auch zu Ergebnissen bringt. Also das, was da versucht worden ist oder versucht wird von linker Seite, glaube ich, wird denen auch keinen Erfolg bringen, sozusagen, weil es führt nur dazu, dass die Spaltung der Gesellschaft größer wird, dass man sozusagen ultraliberale Bubbles hat in Amerika, in den großen Städten und dann das flache Land wählt dann Trump. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sollten wir uns in Deutschland ersparen. Ja. Dazu gehört, glaube ich, dass oft sozusagen, dass die Linke einsieht, dass sie damit keinen Erfolg hat und aber auf der anderen Seite auch, dass die konservativeren Parteien schon irgendwie sozusagen den Leuten aufs Maul schauen, aber auch nicht das tun, was jetzt die Republikaner in Amerika tun. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt gar nicht sozusagen, es gibt jetzt im Moment eine Debatte, ob man die Sprache der AfD übernimmt. Ich bin immer dafür, dass man keine sozusagen super extreme Sprache verwendet. Ich glaube nicht, dass das, das Kernproblem ist. Sozusagen, was die Republikaner im Moment machen in Amerika ist letztlich, dass sie auf eine illiberale Bewegung von links mit illiberalen Mitteln reagieren. Also das finde ich, und das war noch, er ist noch nicht passiert, als ich das Buch geschrieben habe, zumindest nicht in dem Maße. Also ich habe ja ein Kapitel drin über Cancel Culture von rechts, aber das hat jetzt nochmal ganz neue Formen angenommen, dass letztlich DeSantis vor allem, also einer der republikanischen Präsidentschaftsbewerber, aber Trump auf seine Weise eben auch versucht oder das Versprechen abgibt, in Florida wird es ja gemacht, letztlich mit den Mitteln des Staates quasi alles zu bekämpfen, was nicht ins eigene Weltbild reinpasst. Ja. Und für die ist Viktor Orban der ganz, ganz große Held und das große Vorbild, weil die sagen, der hat es geschafft, was wir wollen, nämlich die Woke-Ideologie auszustampfen, indem er die Schulen kontrolliert, die Universitäten kontrolliert. Und das ist das, was wir auch machen müssen. Ja? Und das halte ich ehrlich gesagt auch für falsch. Ja? Jetzt kann man eine lange Debatte darüber führen, wie sehr die Amerikaner, wie sehr das Recht ist, letztlich des Staates und auch von Eltern, quasi den Schullehrplan zu bestimmen und so. Das kann man eine nuancierte Debatte darüber führen. Nur, also ich habe da gerade drüber geschrieben für den Spiegel, die Art und Weise, letztlich alles aus den Schulen zu verbannen, was man für woke ist oder man für woke hält, halte ich auch für einen großen Fehler, weil was wir doch brauchen, ist sozusagen den offenen Diskurs darüber, den Streit darüber. Das ist, ich mein Buch ist jetzt gar nicht aus einer linken oder rechten oder wie auch immer Perspektive geschrieben, sondern was mich störte eben ist, dass es diesen breiten Diskurskorridor, dass der versucht wird von der Linken einzuengen in den USA und dass es nach Deutschland schwappt. Und ich glaube, dass da niemand was von hat. Ja.
Vielen Dank. Letzte Frage an Sie. Wie hat sich denn nach dem Buch und nach dem, was Sie jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, Ihr Bild von Amerika nochmal verändert?
Also hatte ich jetzt, also sozusagen durch mein Buch hat es vielleicht gar nicht, was mir also einfach ganz, also für was ich wirklich für problematisch halte oder für ganz, ganz schwer ist, ob es jemals wieder sozusagen einen Weg zurück gibt zu einem Zustand, wo es auf der einen Seite eine demokratische Partei gibt und auf der anderen Seite eine republikanische Partei, die zumindest mal irgendwie sozusagen den Eindruck macht oder daran erinnert, was sie mal war unter Reagan und sogar noch davor. Weil ich glaube, das ist so radikalisiert worden, dass sich das schwer zurückdrehen lässt. Ja. Mhm. Also selbst wenn Trump jetzt abgewählt wird, also nehmen wir mal an, Trump würde Präsidentschaftskandidaten, würde wieder verlieren. Ich glaube, das würde schon eine Debatte bei den Republikanern in Gang setzen über die Frage, war das wirklich sozusagen der richtige Weg für uns?
Ja.
Aber es hat natürlich das, was in den letzten Jahren passiert ist, für eine Radikalisierung gesorgt, nicht nur der Partei, sondern auch des öffentlichen Diskurses, eine Veränderung der Medienlandschaft, also das Erkennen auch, dass man mit einem Ignorieren der Wahrheit sehr, sehr weit kommt, dass das ein großes Geschäftsmodell ist. Also da ist, wenn da mal die Büchse der Pandora geöffnet ist, ich hoffe, dass man das zurückdrehen kann. Ich bin echt sehr skeptisch. Also ich würde auch nicht sagen, das Ende der amerikanischen Demokratie steht bevor, aber es ist auf jeden Fall schwerer geworden, weil jetzt halt alles schon probiert worden ist, was dazu dient, bestimmten politischen Kräften einen Vorteil zu bringen, ohne Rücksicht darauf, wie sehr das der politischen Kultur schadet.
So, das war das Interview von Dominik mit René Pfister. Super spannendes Gespräch. Ich habe super viel auch mitgenommen von diesem Buch. Und damit verabschieden wir uns, nicht wahr, Tim?
Ganz genau, Sophia. Es war ein spannendes Gespräch und ein tolles Buch. Und wir hoffen, dass alle, die sich den Podcast anhören, auch vielleicht etwas lernen können.
Ja, und damit einen schönen Tag noch. Und wenn Rückfragen bestehen, gerne an podcast@unionstiftung.de. Und bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
Das war Politische Seiten, ein Podcast der Unionstiftung. Mehr Informationen im Netz unionstiftung.de.